another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Gunnar, was ist der Unterschied zwischen J.R. Ewing und einem Zahnarzt?
J.R. Ewing bohrt nicht persönlich. Der lässt bohren.
Die Antwort ist, keiner. Beide freuen sich, wenn endlich gebohrt wird. Schau mich nicht so an. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Das stammt von Joachim Nettelbeck. Den kannst du böse angucken. Das ist nämlich der Einstieg in den Nachtest von dem Spiel, um das es heute geht, Oil Imperium im PC Joker im Jahr 1993.
Ja, nachdem nun der Einstieg in diese Folge gründlich misslungen ist, dann sprechen wir doch mal.
Wie?
Indem du dir von jemandem aus den 80ern einen Witz geborgt hast oder aus den 90ern. Ich weiß nicht, ob das das erfolgversprechende Rezept ist. Dann entscheiden wir doch mal eben, wie das Spiel genannt wurde in den Kinderzimmern der frühen 90er und späten 80er Jahre. Oil Imperium?
Ja.
Oder nicht eher Öl Imperium?
Na, niemand, den ich kenne, hat Öl Imperium gesagt. Sondern wenn dann Oil Imperium. Ja, Oil Imperium. Das wäre mein Wording.
Ah, das ist gut. Das ist Deutsch und Englisch in einer Phrase.
Ja, so wie der Name des Spiels halt auch.
Ja, genau. Das ist gute alte Stay Forever Tradition. Und gute alte deutsche Tradition, dass wir solche Namen bilden. Aber ich bin sicher, dass wir alle Öl Imperium gesagt haben. Und das auch nicht mal gecheckt haben, dass das auf der Packung, wollte ich schon sagen, auf der Diskette anders stand.
Okay, also für die Zwecke dieser Folge sollten wir aber bei Oil Imperium oder Oil Imperium bleiben, weil Öl Imperium heißt es ja nun ganz eindeutig nicht, das Spiel.
Nee, das lassen wir in den 80ern.
Ja, genau, wie den Witz vom Nettelbeck auch. Wir haben ja manchmal bei Stay Forever, nehmen wir beide uns Spiele auf die Agenda, von denen wir denken, die sind ein bisschen einfacher, die sind nicht so komplex, da wird es nicht so viel Vorbereitungszeit erfordern. Und so war das bei Oil Imperium auch der Gedanke. Nun ist das aber in der Praxis eine der aufwendigeren Recherchen geworden, die wir bisher gemacht haben. Und das liegt zum größten Teil daran, dass es zu Oil Imperium, obwohl das ein Klassiker der deutschen Wirtschaftssimulation ist, wenig Informationen gibt. Diese Geschichte dieses Spiels ist, soweit wir das sehen können, bisher nirgendwo erzählt worden. Und um die vernünftig erzählen zu können, haben wir, wie wir das ja bei deutschen Spielen immer versuchen, mit Beteiligten gesprochen, haben in diesem Fall mit drei unmittelbar Beteiligten am Spiel geredet, da werdet ihr die Stimmen später auch noch hören, und außerdem mit vier Menschen, die damals in der Branche aktiv waren, also rund um das Spiel rum, und vor allen Dingen haben wir mehr als 120 Seiten Dokumente gewälzt, denn zwei der Beteiligten, der Alexander von der Schulenburg und Thomas Gruser, haben uns ihr Archiv geöffnet und wir haben Presseberichte, Pressemitteilungen, das Spielkonzept gesehen, die Verträge von damals, Lizenzabrechnungen und vor allem Briefe, Korrespondenz zwischen Reline, dem Publisher, und dem Entwicklerteam, und haben uns also durch die Dokumente gearbeitet, um die Geschichte der Entstehung dieses Spiels so gut wie möglich aufzubereiten und nachzuvollziehen. Und da hat sich auch herausgestellt, einmal mehr, dass Erinnerungen trügen und dass Dokumente, also Akten von damals, das Nonplusultra sind, wenn es darum geht, herauszufinden, was ist wann tatsächlich passiert. Und Erinnerungen trügen nicht nur, manche Leute sind auch verloren schon, denn eine zentrale Person für die Geschichte, die wir erzählen werden, der Holger Gehrmann, der Mitgründer von Reline, lebt leider schon nicht mehr. Das heißt, den kann man schon nicht mehr befragen.
Das war mit die aufregendste Sache, die wir so je gemacht haben. Und das war auch das erste Mal, dass wir so viel Dokumente einsehen konnten.
Ja.
Wir haben uns wie immer dem über ein Interview genähert und wir wissen ja, dass solche Interviews gefärbt sind durch die persönliche Erinnerung. Manchmal redet man sich was Schönes, oder manchmal erinnert man einfach irgendwas nicht mehr oder hat es einfach ganz schlicht vergessen. Diesmal hatten wir das Glück, dass uns dann nach dem Interview noch diese Dokumente angeboten worden sind. Sonst hätten wir echt eine ganz andere Geschichte erzählt über das Spiel. Also das Interview war der Einstieg in die Recherche und nicht der Abschluss, wie sonst immer.
Ja, das eine Interview hat zu einem zweiten und dann noch zu anderen Gesprächen geführt und zu diesen Dokumenten und so weiter. Genau, wir haben uns also jetzt über Wochen mit dem Thema beschäftigt und dementsprechend werden wir heute auch drei Geschichten in einem erzählen, nämlich zum einen die Geschichte des Spiels an sich, Oil Imperium, also was ist das für ein Spiel und wieso ist das relevant? Und dann eine Geschichte von einer Gruppe junger Studenten, die versucht, ihren Traum zu verwirklichen, ein richtiges Spiel zu veröffentlichen und die Geschichte eines kleineren deutschen Publishers, der in dieser jungen deutschen Branche der 80er Jahre versucht, sich über Wasser zu halten. Denn wir sind im Jahr 1989. Da erscheint Oil Imperium, ursprünglich entwickelt für den Amiga, aber portiert dann auf die wichtigen Heimcomputer dieser Ära, das heißt auf den C64, den Atari ST und auch auf den PC.
Genau, Oil Imperium ist ein Handelsspiel, nennt es sich selber, ein rundenbasiertes Handelsspiel, eine Wirtschaftssimulation, das anders als viele spätere Wirtschaftssimulationen Actionsequenzen beinhaltet. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Ölmagnaten, dessen Ziel ist es, ein Imperium aufzubauen, ein Ölimperium, und die Gegner, gegen die er antritt, die Konkurrenzfirmen hinter sich zu lassen. Der Schwerpunkt ist das Ankaufen von Ölfeldern und Tanks und das Verkaufen des geförderten Öls, aber man kann auch mit den Gegnern interagieren. Man kann das Spiel solo spielen und dann hat man drei Computergegner oder mit bis zu drei Mitspielern, die dann alle nacheinander ziehen, wie das in solchen Spielen üblich ist. Hat so ein bisschen Brettspielcharakter. Diese Actionsequenzen sind ziemlich prägend fürs Spiel und kommen auch ziemlich häufig vor. Man kann nach Öl bohren, man kann Ölfelder löschen, wenn sie brennen, und Pipelines verlegen. Die zentrale Metapher des Spiels ist das Büro, wie man es später in anderen Spielen wie Patricia oder auch Anstoß oder so auch kennt. Man schaut in das eigene Büro als Spieler, aber hier sind die Funktionen nicht Teile des Büros oder jedenfalls größtenteils nicht, also wo man dann draufklickt auf irgendwas, sondern die Funktionen sind um den Bildschirm angeordnet. Das Büro ist also mehr Illustration. Die Spielziele sind so brettspielhaft. Man kann auswählen am Anfang, ob der Spieler gewinnen soll, der nach drei Jahren das meiste Kapital hat, ob der gewinnen soll, der zuerst 60 Millionen Dollar hat, ob der gewinnen soll, der sie alle in den Bankrott treibt, oder ob der gewinnen soll, der 80% Marktanteil erreicht. So, das kurz zur Spielmechanik.
Genau, wir gehen dann nochmal vertieft natürlich darauf ein, wie das Spiel eigentlich funktioniert und was die Stärken und Schwächen sind. Aber erst nochmal den Kontext aufgemacht. Wir haben hier bei Stay Forever ja nun schon eine ganze Reihe von deutschen Wirtschaftssimulationen behandelt, sowohl aus den 80ern als auch aus den 90ern, und sagen da immer dazu, wie wir das auch jetzt nochmal sagen, die 80er Jahre sind die Pionierzeit, die 90er Jahre sind die goldene Ära der Wirtschaftssimulation. Das heißt, wir sind hier mit Oil Imperium noch in der Pionierzeit, und der Urknall sozusagen in Deutschland ist Kaiser aus dem Jahr 1984, wo das so richtig auf dem Parkett auftritt, die deutsche Wirtschaftssimulation. Und dann beginnt Mitte der 80er die Ära Ralf Glau mit Hanse und Vermeer und Yuppie's Revenge. Und das sind Oldschool-Wirtschaftssimulationen. Auch deswegen Oldschool, weil sie überwiegend textbasiert sind und weil sie auf dem C64 entwickelt werden. Und jetzt in der zweiten Hälfte der 80er Jahre passiert aber der erste Paradigmenwechsel. Da kommt sozusagen die neue Schule der deutschen Wirtschaftssimulation, die den Boden bereitet für den Boom in den 90er Jahren. Und das sind sehr viel stärker grafische Wirtschaftssimulationen, die auch Geschicklichkeitselemente mit einpflegen. Da haben wir 1987 Ports of Call, über das wir auch dringend mal sprechen müssen bei Gelegenheit, und dann eben 1989 Oil Imperium. Und der gemeinsame Nenner von dieser neuen Kategorie an Wirtschaftssimulationen ist eine neue Hardware-Plattform, ein technologischer Fortschritt, der da stattgefunden hat. Nämlich der Amiga. Ja, das sind Amiga-Spiele, und auf dem Amiga schickt es sich nicht mehr, eine reine Textwirtschaftssimulation zu machen. Das Ding kann mehr und das soll ausgereizt werden. Und so ein Spiel wie Oil Imperium ist der Versuch zu ergründen, wie kann eine Wirtschaftssimulation auf dem Amiga aussehen und sich anfühlen. Und wie kann da Spaß rausgeholt werden? Das gelingt dem Spiel auf sehr interessante Art und Weise. Das werden wir, wie gesagt, später dann noch herausarbeiten. Aber jetzt müssen wir uns dem Ganzen von Anfang an nähern und müssen anfangen, die Geschichte zu erzählen, wie es überhaupt zu dem Spiel kam.
Die Geschichte beginnt, wie alle guten Geschichten, in Hannover.
Was? Welche guten Geschichten beginnen auch in Hannover? Ah, okay.
Wir sind im Jahr 1986 und unser erster Protagonist ist Holger Germann. Der Germann kommt aus der C64-Cracker-Szene. Der hat ein kleines Label, also eine informelle Firma, die HG Software Systems. Da crackt er ab 1983 Spiele und er macht auch Musiken für Crack-Intros mit 15. Das ist diese Zeit der Autodidakten, wo die Leute in der Schule schon ohne jegliche formelle Ausbildung in diese Szenen kommen. Der German ist ein talentierter Programmierer, ein talentierter Musiker. Der hat auf dem Commodore PET angefangen und hat sich in den 80ern durch das gesamte Commodore Line-Up gearbeitet. 1984 veröffentlicht die Happy Computer ein Listing von ihm. Kein Spiel, sondern eine Soft-Scrolling-Routine für den C64. 1985 steuert er die SID-Titelmusik für den SID-Chip des C64 für das heise Diskettenmagazin Input bei. Und parallel entwickelt er eigene Tools, die er auch veröffentlicht, teilweise Sound Control, ein Musikeditor oder Disk Exerciser. Das ist ein Programm, mit dem man Fehler prüfen und Fehler korrigieren kann auf dem Diskettenlaufwerk des Commodore 64. 1985 schreibt er dann sein erstes Spiel, ein Text-Adventure, wie es nicht ungewöhnlich ist in der Zeit. Das heißt Top Secret. Die Grafiken dafür macht ein Schulfreund von ihm, der Uwe Grabosch. Und in der Zwischenzeit ist noch ein anderer Mensch auf ihn aufmerksam geworden, Dieter Eckhardt. Der hat das Programm Disk Exerciser gesehen und der ist schon einen Schritt weiter. Der hat eine kleine Firma mit seinem Bruder Wolfgang zusammen, die Gebrüder Eckhardt Computer Software, und der sucht nach Produkten, die er vertreiben kann. Dann kontaktiert er German und German zeigt Eckhardt halt das Spiel Top Secret und dann einigen sie sich drauf, dass dieses Spiel veröffentlicht werden soll. Und so erscheint Top Secret, sein erstes veröffentlichtes Spiel 1985 bei der Gebrüder Eckhardt Computer Software. Gebrüder Eckhardt.
Gebrüder Eckhardt.
Herrlich, oder?
Nun, es bleibt nicht lang bei der Gebrüder Eckhardt Computer Software, denn das Top Secret, das läuft gut genug, um weitere Titel nachzulegen. Aber die Gebrüder Eckhardt Computer Software hat sich in der Zwischenzeit aufgelöst, denn der Wolfgang, der Bruder, ist ausgestiegen. Und deswegen gründen Dieter Eckhardt und Holger Germann jetzt gemeinsam eine neue Firma, eine GbR, die Eckhardt und Germann GbR. Und die beziehen Büros in der Hannoveraner Innenstadt, in der Heinrichstraße 25. Die Spiele, die die beiden machen, die erscheinen jetzt aber nicht unter dem Namen der GbR, sondern die geben sich ein Label. Und dieses Label heißt Golden Games. Als sie diese Firma gründen, da ist der Dieter Eckhardt 19 und der Holger Germann 18. Dieses Golden Games, das wird nicht lang existieren. Das ist 86 gegründet und 87 ist da schon wieder Schluss. Aber in dieser kurzen Zeit bringt die Firma mehrere Spiele auf den Markt. Da sind ein paar eingekaufte Titel dabei, wie das C64 Text Adventure Tronic von Klaus Küchler. Aber das eigentliche Kraftwerk von Golden Games ist das Duo Holger Germann und Uwe Grabosch. Der Germann programmiert, der Grabosch macht die Grafiken. Und so entstehen dann 1986 ein Nachfolger zu Top Secret, der heißt Operation Hong Kong. Und es entsteht Extensor, das ist ein Lichtrad-Rennspiel in 3D-Grafik. Der erfolgreichste Golden Games-Titel, der kommt dann aber 1987, und zwar Hollywood Poker. Das kennt vielleicht der eine oder andere noch, der damals dabei war. Das fand sich in fast jeder Diskettenbox. Selten gekauft, meistens irgendwo bekommen.
Ich bestreite das, ich habe das nie gesehen.
Ich bin mir sicher, dass ich das gesehen habe als Jugendlicher. Das ist ein Strip-Poker-Spiel mit digitalisierten Fotos. Das schwimmt in der Bugwelle. In England ist nämlich im Jahr vorher Samantha Fox Strip-Poker erschienen, war ein Mega-Hit. Und das ist das deutsche Pendant sozusagen, das Golden Games daraus bringt. Haben sie denn zur richtigen Zeit den richtigen Riecher? Das ist nämlich ziemlich erfolgreich. Aber wie gesagt, diese Allianz zwischen dem Dieter Eckhardt und dem Holger Germann, die hält nicht lang. 1987 gehen die beiden dann schon wieder auseinander. Wir wissen nicht genau, was den Anstoß dazu gegeben hat. Angeblich war es ein Streit, möglicherweise ein Streit um Geld. Aber der Kern von Golden Games, das war ja eigentlich eh ein anderes Duo, nämlich eben Holger Germann und der Uwe Grabosch, also der Programmierer und der Grafiker. Und folgerichtig gründen die beiden nun ihre eigene Firma. Auch das erstmal eine GbR, die Germann und Grabosch GbR. Und auch die bleiben in Hannover und ziehen nur ein paar Straßen weiter in die Königstraße. Das ist direkt am Bahnhof von Hannover. Und auch diese GbR firmiert nach außen hin, aber unter einem anderen Namen. Die haben ein Label. Und ein Jahr später, im Juli 1988, wird dieses Label dann auch tatsächlich der offizielle Firmenname. Da gründen sie nämlich die Reline Software GmbH.
Wir sind im Jahr 1988 und jetzt müssen wir ein bisschen ausschweifen und über den deutschen Markt reden und die deutsche Szene reden, in der sich diese junge Firma da bewegt. Schon während er bei Golden Games war, hat German Kontakte geknüpft in die junge deutsche Spielebranche. Die haben ja auch schon Spiele von anderen Leuten verkauft. Zum Kontext, in der Mitte der 80er wächst der deutsche Spielemarkt. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil die Commodore Heimcomputer sich gut verkaufen, also insbesondere der C64. Und dieser entstehende Markt, der ermöglicht das Entstehen einer ganzen Reihe von Firmen, die in Deutschland Games erstellen und auch publishen wollen. Rainbow Arts zum Beispiel, Magic Bytes, Starbyte und so. Die haben aber alle ein grundlegendes Problem, nämlich es ist nicht so leicht in der Zeit, die Produkte in die Läden zu bekommen. Man müsste ja theoretisch mit jeder Kaufhauskette, mit jedem Versandhändler, mit jedem Computerladen einzeln verhandeln. Und nicht nur theoretisch. Wir haben ja viele Geschichten gehört über amerikanische Spiele, wo dann wirklich zum Beispiel Wild Bill Steely, der Co-Gründer von MicroProse, durch die Lande gefahren ist mit dem Auto, einzelne Läden angefahren ist und denen einzelne Spiele verkauft hat, die er sozusagen dabei hatte. Damit aber jetzt in Deutschland ein flächendeckender Markt entstehen kann, müssen Distributoren her, also Großhändler, die das übernehmen. Und ein paar der frühen Software-Publisher in Deutschland bauen folgerichtig ihr eigenes Vertriebsnetz auf, vor allen Dingen Kingsoft und Bumiko. Kingsoft wird 1995 von Electronic Arts übernommen, als Electronic Arts den deutschen Markteintritt formell wagt und ist dann ab da die deutsche Electronic Arts, also EA übernimmt damals einen kompletten Vertrieb hier für Deutschland. Aber die beiden großen Spiele-Distributoren im deutschen Markt, das sind beides etablierte Player und zwar nicht im Spielemarkt, sondern im Plattenmarkt. In Gütersloh sitzt Bertelsmann mit dem Musiklabel Ariola und in Karst bei Düsseldorf Rush Records. Und beide suchen nach neuen Geschäftsfeldern und kommen dann auch zur Software. Ist ja auch irgendwie naheliegend. Es müssen Datenträger hergestellt werden, sogar Datenträger, die man an der gleichen Quelle kaufen kann. Es geht ja auch hier oft noch um Kassetten. Und die müssen in die Regale gestellt werden. Und diese beiden Firmen, diese Plattenlabel, haben sowohl den Kontakt zu den Herstellern von Datenträgern als auch zu den Kaufhausketten und haben da schon bestehende Geschäftsbeziehungen. Die Bedeutung von Bertelsmann und Rush Records kann man nicht überschätzen. Ein Großteil des Vertriebs läuft über sie und die steigen halt auch ein in Publishing und Entwicklung. Bertelsmann tut das über die Neugründung von Ariola Soft, über die haben wir schon viel geredet in der Folge zu Vermeer. Und Rushware übernimmt Rainbow Arts als Entwicklungsfirma und gründet dann noch Soft Gold als Publishing Arm für internationale Titel, also eine richtige Gruppe, die halt verschiedene Teile der Wertschöpfungskette im deutschen Spielmarkt abdecken kann. Und das Wichtigste ist, weil diese Firmen ja von außerhalb kommen und noch ein anderes Geschäftsmodell haben, nämlich Musik, haben die Geld. Und das hat in der Spielebranche in den 80ern kaum noch jemand. Die ganzen Spielefirmen entstehen ja erst. Und dass die Geld haben, das wird noch wichtig werden. Denn Firmen wie Golden Games oder Reline Software, die landen fast zwangsläufig im Orbit eines dieser beiden großen Distributionszentren. Also Bertelsmann oder Rushware, weil sie halt von denen Geld kriegen zur Vorfinanzierung von Spielen und solchen Sachen. Golden Games zum Beispiel vertreibt seine Spiele über Mikrohändler und das ist ein Rushware-Label.
So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Holger Germann und zu Uwe Grabosch. Die kommen ja von Golden Games und die Zeit dort hat ihnen gezeigt, dass es nicht so einfach ist, erfolgreiche und vor allen Dingen gewinnbringende Spiele zu machen. Und in dieser Anfangszeit von ihrer neuen GbR, das was dann Reline wird, da entscheiden sie sich vielleicht auch zwangsläufig, dass sie mehrgleisig fahren müssen. Natürlich wollen die gerne weiter eigene Spiele entwickeln. Aber parallel nehmen sie auch Auftragsarbeiten an. Und zwar zunächst von einem etablierten deutschen Entwickler und Publisher, nämlich Magic Bytes. Magic Bytes, das ist an sich auch nur ein Label. Die Firma, die dahinter steckt, heißt Mikropartner. Nicht zu verwechseln mit dem Mikrohändler, das wir vorhin schon gehört haben. Ich weiß auch nicht, warum sich die deutschen Firmen so ähnlich nennen müssen in dieser Zeit. Aber wie gesagt, Mikropartner und Magic Bytes, das ist die Firma von Thomas Meyer-Toberens und das ist einer der beiden ursprünglichen Gründer von Rainbow Arts. Alles irgendwie hängt mit allem zusammen in dieser, wie gesagt, jungen deutschen Branche. 1986 trennen sich die beiden ursprünglichen Gründer, der Marc Ulrich, der führt Rainbow Arts weiter und der Thomas Meyer-Toberens, der gründet eben das Magic Bytes. Aber die beiden Firmen sitzen in Gütersloh und die kommen in unterschiedliche Einzugssphären. Rainbow Arts, hast du schon gesagt, wird von Rushware geschluckt und Magic Bytes unterschreibt eine Vertriebsvereinbarung mit Bertelsmann, also mit Ariola. Das interne Team von Magic Bytes, die haben ein eigenes Entwicklerteam, das entwickelt die Spiele hauptsächlich für 8-Bit-Plattformen, also vor allem für den C64. Aber inzwischen, Mitte der 80er, sind ja schon der Amiga und der Atari ST auf dem Markt. Beides Plattformen auf Basis des 68000er Prozessors. Und in den hat sich Holger Gehrmann in Hannover schon tief eingefuchst. Der ist ja ein Crack. Ja, der kommt ja wirklich aus der Szene. Der hat ein tiefes Verständnis von Computern und Interesse daran. Und deswegen werden sich also der Thomas Meyer-Toberens und Holger Gehrmann einig, dass Reline zwei Dinge tun soll für Magic Bytes. Was das ist, das hat uns der Thomas Meyer-Toberens erzählt.
Das waren am Anfang eigentlich Kommentierungen schon bestehender Spiele, aber technisch sehr gut gemacht. Ich habe dann auch um die Zeit so einiges an Bewerbungen bekommen, auch aus dem Ausland. So Spiele, die gerade für Amiga, auch dann später für Atari ST interessant waren, aber es waren halt keine richtig neuen, originellen Ideen. Das passte auch so nicht zu Magic Bytes. Ich habe dann mit Holger besprochen, dass wir die unter das Reline-Label packen und eventuell auch sogar alternative Vertriebswege aufbauen. Wir waren mit Magic Bytes vertraglich gebunden, aber Reline wollten wir offen halten und eventuell dann an andere Distributoren neue Vertriebskanäle aufbauen. Das hat dann auch recht gut funktioniert. Also es wurden dann Spiele dazugekauft, die kamen nicht aus Hannover, sondern irgendwo anders her. Aber es gab natürlich dann auch den Wunsch bei Reline, eigene, kreative, neue Ideen, große Spiele zu entwickeln und das auf den Markt und auf den Weg zu bringen.
Also macht Reline in den Jahren 1987 und 88 in ihren Anfangsjahren mehrere Dinge parallel. Nämlich erstens sind sie ein Portierungsstudio, vor allem, aber nicht nur für Magic Byte Spiele, sowas wie Western Games, Clever und Smart, Pink Panther. Das sind alles C64-Entwicklungen und die werden von Holger Gehrmann und Uwe Grabosch auf Amiga und ST umgesetzt. Zweitens sind sie so eine Art Pseudo-Publisher für Spiele von Drittherstellern, die der Meyer-Toberens einfach durchreicht an Reline. Das sind so Sachen wie ein Martial-Arts-Spiel namens Way of the Little Dragon, das erscheint 1987 auf dem Amiga. Das kommt aus Dänemark von einem kleinen Team namens Parsec Software. Und vorne auf der Packung prangt groß das Reline-Logo und wenn man die Packung umdreht und hinten das Copyright liest, dann steht da Mikropartner GmbH, also die Firma von Meyer-Toberens. Und genauso ist es bei Skyblaster auch. Das ist ein 3D-Action-Spiel mit Vektorlandschaften. Das kommt 1988 für den Atari ST. Das wird über Expert Software in Recklinghausen entwickelt. Und auch hier, Reline ist wieder nach außen hin der offizielle Publisher. Aber eigentlich ist es ein Spiel von Mikropartner. Aber Reline möchte natürlich auch eigene Spiele entwickeln. Das müssen nicht zwangsläufig welche sein, die der Gehrmann und der Grabosch selber schreiben. Obwohl sie das auch tun. Die werden bei Reline dann in der Folge eigene Titel rausbringen, wie Window Wizard oder Hollywood Poker Pro. Das ist der Nachfolger logischerweise von Hollywood Poker. Aber die sind durchaus auch bereit, Spiele von externen Autoren herstellen zu lassen, aber dann halt unter ihrer Federführung. Und die erste Gelegenheit für Reline für genau so ein Projekt, das unter ihrer Aufsicht und auf eigene Rechnung, aber von externen Leuten entwickelt wird, die ergibt sich im Jahr 1988 und damit sind wir jetzt bei Royal Imperium.
Jetzt müssen wir den Ort wechseln und Hannover verlassen leider und gehen nach Hessen, nach Bad Homburg, nördlich von Frankfurt. Dort wächst in den 70er und 80er Jahren die nächste wichtige Person unserer Geschichte auf, nämlich Alexander Graf von der Schulenburg. Das ist ein sehr schöner Name. Wir hatten bislang noch keinen Menschen mit Adelstitel in unseren Geschichten und deswegen haben wir, wie die Bauern, die wir sind, den Alexander gleich am Anfang des Gesprächs nach seiner Familie gefragt.
Ach ja, also das ist eine recht große Familie, deswegen gibt es auch einige, die genauso heißen wie ich. Ich kenne die natürlich alle, das sind alles Vettern und Cousinen von mir. Ich glaube, es gibt über 300 Familienangehörige. Also das ist halt eine sehr alte Familie, kann man bis 1430, glaube ich, zurückverfolgen. Und dementsprechend gibt es eben auch sehr viele Ableger und Familien, ne, die alle gleich heißen.
Naja, das hat alles sehr selbstverständlich beantwortet. Sehr schön, wenn man so einen Familienstammbaum zurückverfolgen kann. Wir nennen ihn ab jetzt der Einfachheit halber so, wie er sich auch selbst nennt, nämlich einfach Alexander Schulenburg. Alexanders Vater ist Regierungsbeamter und über ihn kommt der Alexander als Jugendlicher zu Computern und damit auch zum Spielemachen. Das lassen wir ihn selber sagen.
Mein Vater hat mir einen C16 geschenkt und damit hat das angefangen. Ich habe dann natürlich zum einen gespielt, aber auch schnell versucht, selbst was zu entwickeln, weil mir das Spaß gemacht hat. Und ja, also ich bin da so reingeschlittert, war auch nie mein Beruf. Ich habe das immer nebenbei gemacht. Ich war 16, habe ich angefangen und war noch Schüler. Und dann habe ich eine Berufsausbildung gemacht, war beim Bund und habe dann studiert und nebenbei immer wieder so ein bisschen programmiert. Und die ersten Spiele, das waren so Grafik-Adventures, Text-Adventures für den C16, dann den C64 geschrieben. Die habe ich dann über die Amiga-Messe verkauft. Ich habe also einen Verleger gesucht und gefunden, der mir dann, glaube ich, damals für so ein Grafikspiel 2500 D-Mark gegeben hat. Das fand ich sehr viel als Schüler.
Was der Alexander hier Amiga-Messe nennt, das ist die erste CeBIT im Jahr 1986 im März. Und der Verleger, den er dort findet, ist Kingsoft aus Aachen, die wir ja schon kurz erwähnt haben. Alexander hat 3 Text-Adventures für den C16 dabei. Legende im Eis, Pfad im Dschungel und das Rätsel um die 7. Kolonie. Diese Spiele sind alles relativ simpel gestrickte Text-Adventures, so mit 2-Wort-Parser, aber sie haben immerhin einfache Grafiken. Er verkauft die 3 Spiele zusammen an Kingsoft im Paket. Im Nachhinein hat er, anders als in dem gesprochenen Einspieler eben, den Verkaufspreis auf etwa 1200 Mark korrigiert. Also hat er wahrscheinlich dann für die 3 Spiele zusammen ein bisschen über 3500 D-Mark bekommen.
Auf dieser gleichen CeBIT im März 1986, da lernt Alexander aber auch noch jemand anderen kennen, und zwar Dieter Eckart, den Mitgründer von Golden Games. Und auch dem gefallen Alexanders Spiele und er bietet ihm an, das nächste davon abzukaufen und bietet ihm auch wesentlich mehr Geld, als Kingsoft das getan hat. Also Alexanders Erinnerung nach habe ihm Dieter Eckart irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Mark geboten. Mir persönlich erscheint 10.000 Mark wahnsinnig viel für ein C16-Spiel. Also in dieser Spanne würde ich eher zu den 5.000 Mark tendieren, aber das können wir nicht mehr nachvollziehen. Jedenfalls soll das wieder ein Text-Adventure werden mit Grafik, wieder für den C16 geschrieben, halt wie die bisherigen Spiele, die Alexander gemacht hat. Aber die beiden einigen sich auch schon auf ein Szenario. Denn zu der Zeit läuft im Fernsehen gerade die Erfolgsserie Magnum mit Tom Selleck, Detektivserie im sonnigen Hawaii mit dem Typ, der in seinem Ferrari rumfährt. Und da könnte man doch thematisch dran anknüpfen. Also irgendein actionreiches Abenteuer, das im tropischen Setting spielt. Und weil Golden Games ja schon ein eigenes Text-Adventure im Programm hat, nämlich Operation Hong Kong, könnte der Name des neuen Spiels ja da idealerweise dran anknüpfen. Also setzt sich Alexander zu Hause dann hin, jeden Tag nach der Schule, er ist noch Schüler, hackt auf der Basis seiner existierenden Adventures in rund 8 Wochen das gewünschte Produkt herunter und das heißt dann Operation Hawaii und erscheint Ende 1986 oder Anfang 87, das ist nicht so ganz klar, bei Golden Games. Und leider müssen wir an der Stelle festhalten, ein Meisterwerk ist Operation Hawaii nicht. Die ASM testet das damals in der Ausgabe 5 1987. Martina Strack ist die Testerin und die titelt Mission ging in die Hose, Ausrufezeichen, und vergibt eine Preis-Leistungsnote von 1 Punkt. Das ist der schlechtmöglichste Wert, den man bekommen kann. Also die Presse ist nicht begeistert, aber der Geschäftsbeziehung zwischen Alexander und Dieter Eckart tut das keinen Abbruch. Die beiden denken schon über das nächste Projekt nach. Und Alexander hat auch schon einen Plan und der fußt auf einer neuen Plattform.
Dann kam irgendwann der Amiga raus und der Amiga hat natürlich andere Möglichkeiten geboten, auch was Grafik betrifft. Ich kam dann so ein bisschen weg von diesen Grafikabenteuern und hatte eigentlich vor, was Größeres zu machen und der Amiga hat sich dafür angeboten. Also die Idee hatte ich eigentlich relativ früh. Ich wollte schon immer mal so eine Wirtschaftssimulation machen für den Commodore 64. Ich fand die Serie ganz interessant, hier im Dallas und Denver Clan. Und das hat dann in die Zeit gepasst. Und ich wollte das eben auf den Computer ein bisschen umsetzen. Operation Hawaii war ja der Aufhänger Magnum. Und wir wollten halt mit Dallas und Denver dann praktisch einen anderen Kassenschlager umsetzen. So kam eigentlich die Idee hoch.
Dieses Ölthema Das ist in den 80ern viel präsenter als heutzutage. Die Welt hat da ja zwei große Ölkrisen hinter sich im vorherigen Jahrzehnt. Die erste davon, 1973, hatte auch wirklich dramatische Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und vor allen Dingen, viel wichtiger, in dieser Zeit, in den späten 70ern, beginnt in den USA auch eine Fernsehserie, nämlich Dallas. Und die mausert sich zum Straßenfeger. 1981 geht dann der ähnlich erfolgreiche Konkurrent Denver Clan an den Start. Und beide Serien erzählen vom Ölbusiness, von familiären und geschäftlichen Verwicklungen, Intrigen, Skandalen und so weiter. Und zu der Zeit, in der Alexander die Idee für sein nächstes Spiel kommt, laufen diese beiden Serien im deutschen Fernsehen. Jede Woche dienstags in der ARD Dallas und am Tag darauf mittwochs im ZDF Denver Clan. Und noch ein anderes Ding spielt damit rein, denn auch wenn es schon älter ist, liegt bei vielen Familien zu Hause auch noch ein ganz bestimmtes Brettspiel herum. Auch von mindestens zwei der Leute, die am Spiel mitgewirkt haben, wissen wir, dass sie das kannten. Und dieses Brettspiel heißt Öl für uns alle.
Öl für uns alle ist ja wohl der beste Titel für ein Brettspiel ever. Wie geil ist denn das? Ich meine, das ist ein Spiel von 1960. Da war die Welt offenkundig noch ein bisschen einfacher, was solche Themen angeht. Das Spiel heißt im Original eigentlich Oljan Detstora Adventuret und kommt aus Schweden, ist von Todd Hasselquist entwickelt und von dem Hersteller Algar. Das ist ein bisschen wie Oil Imperium, ein Spiel, in dem es darum geht, ein Imperium zu erschaffen. Die Spieler sind Erdölgesellschaften, sie konkurrieren um Ölfelder und Ölanlagen. Das ist so eine Art Monopoly im weitesten Sinne. Es gibt ein Brett, das so Monopoly-artig aufgebaut ist und in der Mitte des Brettes ist eine Weltkarte und da gibt es auch separate Zugfelder, weil da kann man seine Öltanker langfahren lassen auf bestimmten Linien. Und in der Packung selber, aus der man den Plan rausgenommen hat, ist dann nochmal ein Mini-Spielfeld, so eine Art Steckkarte, eine große, wo man dann seine Bohrtürme reinsetzen kann, die ja als kleine Plastikfiguren dabei liegen und die kann man dann so bewegen, je nachdem, wie viel Öl die abwerfen und so. Das ist alles ganz schön simpel und es hat so einen 60er-Jahre-Vibe, weil das ist ein rein kapitalistisches Spiel. Ich habe es mit meiner Tochter gespielt, so ein Stündchen oder so. Das Spiel hat gar kein offizielles Ende. Man sagt einfach, wir spielen jetzt eine Stunde oder eine halbe und dann guckt man halt, wer am Ende das meiste Geld hat, wenn die Zeit rum ist. Und da muss man kurz verhandeln, wenn man gerade zurückliegt, dass man nochmal 5 Minuten länger spielt. Die Metapher war meiner Tochter wahnsinnig fremd. Ja, so ein Ölspiel. Papa, warum? Aber es hat eine ganz flotte Mechanik und es läuft so durch. Und weil man halt viel mit Würfeln macht, ist es auch echt ganz gut zu spielen. Es ist nicht so hochtaktisch. Und das ist vom Verlag Otto Meyer aus Ravensburg, den man heute nur noch als Ravensburger kennt. Ich habe im Internet gelesen, dass da ein Booklet beilag, das heißt von der Quelle bis zur Säule und ist eine Art Werbebroschüre von der Firma BP. Im Handbuch wird der Firma BP auch gedankt für ihre Mitwirkung an diesem Spiel und BP wird auf dem Cover gezeigt, das Logo, und auf dem Spielplan ist das aufgebracht. Die Version, die ich gespielt habe, ist von 1960, aber das Spiel war sehr erfolgreich in Deutschland. Auch in anderen Ländern gab es in 5 Sprachen und hat 3 Versionen bekommen bis 1974. Und die 74er-Version, das ist sicherlich die, die auch die Helden unserer Geschichte gespielt haben. Die, die zu der Zeit noch in vielen Familien vorhanden war.
Also auch wenn das jetzt nicht ein unmittelbarer Referenzpunkt für Oil Imperium ist und Oil Imperium nicht auf dem Brettspiel basiert, so gibt es doch eine kleine kuriose Überschneidung in der C64-Version von Oil Imperium. Da ist das Titelbild nämlich ein anderes. Also wenn man das Spiel startet, dann kommt nicht die gleiche Titelgrafik wie die vom Amiga-Original, sondern eine andere. Auch die zeigt Ölarbeiter, genau wie die Originalgrafik auch, aber eben ein anderes Bild. Und wer zufällig das Brettspiel von Ravensburger zu Hause hat, der zieht da vielleicht eine Augenbraue hoch. Das ist nämlich das Coverbild des Brettspiels. Und der Peter Fröhlich, der die C64-Umsetzung gemacht hat von dem Spiel, hat das später auch mal erzählt. Ihm hat das Titelbild nicht gefallen, der Amiga-Version. Kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, weil in einem ansonsten sehr hübschen Spiel ist das eine nicht so gelungene Grafik. Und dann hat er beschlossen, dass er einfach das Cover von dem Brettspiel, das er da zu Hause rumliegen hat, abscannt, vermutlich ohne jemanden bei Ravensburger zu fragen, und das als Titelbildschirm verwendet. Naja, Klammer zu, kleine Anekdote am Rande. So, wir haben also festgestellt, Öl ist omnipräsent in den 80er Jahren, das ist zeitgeistig, das ist im Fernsehen, das ist in der Popkultur. Und der Alexander entwickelt aus dieser Idee, ein Spiel im Ölsektor zu machen, jetzt erstmal ein grobes Konzept.
Ich hatte auch relativ schnell schon das Konzept im Kopf, also wie das ungefähr aussehen muss im Schreibtisch und dass der Spieler in die Rolle des Managers schlüpft. Und so kam das dann halt, dass ich das Konzept da ausgearbeitet habe und immer auch wieder diskutiert habe mit Golden Games und mit Dieter Eckert. Der fand das halt gut, wollte das unbedingt rausbringen. Da gab es aber damals schon Probleme mit Golden Games. Ich weiß nicht, was da genau war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sodass er eigentlich nicht mehr in Frage kam, das zu produzieren. Und so bin ich eigentlich zu Holger Germann gekommen.
Ja, wir wissen ja schon, was mit Golden Games los war. Der Dieter Eckert und der Holger Germann hatten sich getrennt. Holger Germann und Uwe Grabosch machen mit Reline Software weiter. Und Alexander hat den Holger Germann schon kennengelernt während der Entwicklung von Operation Hawaii. Der hat das Produkt getestet und Feedback gegeben. Alexander und Holger, die verstehen sich gut. Die sind in einem ähnlichen Alter. Die teilen die Leidenschaft fürs Spielen. Und Holger Germann, wie gesagt, der lebt schon nicht mehr, aber Alexander sagte, und seiner Erinnerung nach habe der für seine Projekte gebrannt. Der sei ein Programmierer durch und durch gewesen. Und Alexander war dann um die Entwicklung von Oil Imperium rum mehrmals in Hannover, hat die Reline-Büros in der Nähe des Hauptbahnhofs besucht. Abends gehen die beiden dann gemeinsam in die legendäre Buggy Osho Disco hinter dem Hauptbahnhof.
Da war ich auch, in der Backwein-Disco.
Ja, das muss eine Institution gewesen sein in Hannover. Und Reline lädt zu der Zeit auch Geschäftspartner zu Veranstaltungen ins eigene Haus. Und der Alexander lernt dann auch andere Leute aus der Branche kennen. So Leute wie Chris Hülsbeck, den Komponisten, oder Olaf Bartel. Das ist der Programmierer des Rollenspiels Legend of Firkyle. Und generell scheint man bei Reline auch ganz gerne mal zu feiern. Während der jährlichen CeBIT, die ja auch in Hannover stattfindet, da richtet Reline dann bis 1991 eine Software-Programmer-Party aus. Da treffen sich dann die ganzen Coder aus Germans Szene-Seiten und trinken gemeinsam. Aber Reline scheint damals schon so von Projekt zu leben. Und auch an Alexander geht das nicht vorbei.
Die hatten natürlich enormen Druck finanzieller Art. Das hat man auch gemerkt. Der Druck war einfach enorm. Also die hatten auch Mieten da zu bezahlen und Mitarbeiter. Und wie gesagt, die haben auch ein paar gute Spiele geschrieben. Aber ich glaube, diese Kosten waren einfach so enorm. Die Entwicklungskosten mit allem drum und dran. Das hat man auch gemerkt, der Druck war immer da. Also es ging immer auch um Kleinigkeiten, dass man mal seine Getränke selbst bezahlt, dann mittags und solche Sachen. Ja, das war eben dem Druck geschuldet.
Im Sommer 1987 macht Alexander sein Abitur und beginnt dann im September dieses Jahres eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann bei Hoechst. Und parallel dazu geschieht in Hannover der Umbruch von Golden Games zu Reline und deswegen verzögert sich der Entwicklungsstart des neuen Projekts, dieses Ölprojekts. Und es dauert bis Anfang 1988, bis diese Idee zur Wirtschaftssimulation im Ölsektor endlich Fahrt aufnimmt. Aber für Reline ist das ein extern entwickeltes Projekt. Also das soll der Alexander mal schön selber wuppen. Und Reline kümmert sich dann um Publishing, Vertrieb und so weiter. Und Alexander braucht dafür aber Unterstützung, weil er weiß, dass seine Programmierkenntnisse auf der neuen Plattform, dem Amiga, wo das entwickelt werden soll, nicht ausreichen. Und für die Grafikpower des Amiga muss sowieso auch ein talentierter Grafiker her. Und Reline hätte ja eigentlich beides. Der Holger Germann ist ein super Programmierer auf dem Amiga und der Uwe Grabosch, ein erfahrener Pixelkünstler. Aber wie gesagt, die beiden arbeiten an ihrem eigenen Spiel, das, was dann später Window Wizard werden wird. Also muss sich Alexander selbst Leute suchen. Und zum Glück muss er da nicht sehr weit laufen.
Wie der Sprung von Hannover nach Bad Homburg in die gleiche Schule wie Alexander, das Kaiserin-Friedrich-Gymnasium in Bad Homburg, da geht auch Thomas Kruser. Kruser ist eine Jahrgangsstufe über Alexander, kennt ihn aber trotzdem. Der Alexander, hat uns jedenfalls der Thomas erzählt, das sei ja einfach jemand gewesen, den kannte man. Also geborener Netzwerker, allen bekannt. Commodore hatte damals das Deutschland-Hauptquartier in Frankfurt am Main und eine der Führungskräfte wohnte in Bad Homburg und dessen Sohn wiederum ging just in diese gleiche Schule. So kommt Thomas schon im März 1986 unmittelbar nach der Markteinführung vergünstigt über Vitamin B sozusagen an ein Amiga 1000. Und auch Alexander hat früh ein Amiga 1000. Thomas erinnert sich, dass die beiden darüber zusammengefunden hätten. Die haben auch das Interesse am Programmieren geteilt. Alexander meint, er habe über einen Aushang am schwarzen Brett der Schule nach Programmierern gesucht. Fest steht, Alexander und Thomas lernen sich kennen. Thomas macht 86 Abitur, ein Jahr vor Alexander, und beginnt dann im Herbst mit dem Informatikstudium nicht weit weg in Darmstadt, südlich von Frankfurt. Und in Darmstadt ist der Dritte in unserem Bunde aufgewachsen und zur Schule gegangen, Tobias Richter. Auch der hat schon einen Amiga 1000 1986, den er sich mit Ferienjobs erspart hat. Ich meine, was ist denn das für eine Gegend, ja, wo jeder einen Amiga 1000 hat? Bei uns hatte niemand einen Amiga 1000.
Das Kommodorenland.
Lächerlicher Luxus. Wir hatten 1986 alle noch C64er, wenn überhaupt.
Ja, klar. Ja.
Naja, dort an der Uni in Darmstadt lernen sich jetzt Thomas und Tobias kennen. Und wir hören uns die beiden mal selber an. Die erste Stimme, die ihr hört, ist Tobias, das ist der spätere Grafiker von Oil Imperium. Und die zweite Stimme ist Thomas, der hat dann einen Teil der Programmierung übernommen.
Wir haben halt beide Informatik studiert und haben uns da bei der Erstsemesterveranstaltung zum ersten Mal getroffen. Noch mit ein paar anderen Kumpels. Also haben zusammen studiert die ganze Zeit, auch zusammen Abschluss gemacht und sind auch bis heute noch befreundet.
Genau. Herbst 86 haben wir angefangen, Informatik zu studieren. Hatten beide Amiga 1000. Es gab in Darmstadt eine Filiale, diese S-Com.
Ich war bei Quelle. Ich habe da die Rechner belegt.
Na gut, wie auch immer. Wir sind zusammen zu so einer Filiale, jedenfalls von irgendeinem Computerladen immer gegangen. Du hast deine Grafiken gezeigt. Ich habe so ein paar Demos programmiert. Und ich kannte auch wiederum von meiner Schulzeit den Alexander. Dem habe ich dann auch mal so die Demos gezeigt. Meine, die Grafiken, die Tobias gemacht hat. Und er sagte, ja, ich habe einen Kontakt zu einer Firma, die Computerspiele macht. Und das war eben Reline.
Die studieren natürlich auch übrigens beide Informatik im Hauptfach und machen noch BWL im Nebenfach. Ja, das passt ja alles perfekt zu Oil Imperium. Sie haben auch ein Interesse an Wirtschaftsthemen. Also der gemeinsame Nenner zwischen den beiden ist aber der Spaß an den Computerspielen und der Amiga 1000. Und dann kommt noch jemand dazu auf die gleiche Weise. Peter Börner heißt der. Auch der beginnt im Herbst 86 mit dem Informatikstudium in Darmstadt und lernt im ersten Semester Thomas und Tobias kennen. Über diese Connection hat Alexander nun plötzlich die Leute an der Hand, die er für die Umsetzung seines Konzepts benötigt. Er hat mit Thomas und Peter zwei weitere Programmierer, die schon Amiga-Erfahrung haben, und mit Tobias einen talentierten Grafiker, der sich mit Deluxe Paint bereits auskennt. Jetzt kann es losgehen. Jetzt muss nur noch Reline sagen, go.
Am 12. März 1988 schickt Thomas Demos, die er auf dem Amiga gemacht hat, erste Spiele und sowas, und Grafiken von Tobias an den Holger Gehrmann zur Beurteilung nach Hannover zu Reline. Und Gehrmann wiederum antwortet am 1. April per Brief und zeigt sich angetan davon. Der hat auch was zu mäkeln. Der Programmcode von Thomas ist in C geschrieben. Das ist dem Gehrmann zu langsam. Ihm wäre Maschinensprache, also Assembler, lieber. Ich erwähne das auch deswegen, weil es wichtig ist zu verstehen, wer hier eigentlich aufeinander trifft. Wir haben mit Alexander, Thomas, Peter und Tobias eine Gruppe von computerbegeisterten jungen Menschen, die im Kern aber Hobbyisten sind. Der Alexander hat seine C16-Spiele, seine Text-Adventures in Basic geschrieben. Der Thomas und der Peter, die programmieren ihren Amiga in C. Das ist schon okay, aber keiner von den Vieren ist beim Amiga bislang runter aus Metall gegangen. Die haben wenig, wenn überhaupt, Berührung mit Maschinensprache gehabt. Und auf der anderen Seite haben wir bei Reline in Hannover mit dem Holger Gehrmann einen absoluten Crack. Ja, der kennt sich richtig gut aus mit Assembler, mit dem Amiga, mit dem 68000er. Und das führt zu der Dynamik in der Folge, dass Holger Gehrmann eben doch nicht nur der Geschäftspartner ist, sondern in dieser Runde, das haben uns auch alle bestätigt, mit denen wir gesprochen haben, mit Abstand der beste Programmierer, der aber eigentlich gar nicht arbeitet an dem Programm, der nur zuschaut erstmal aus der Distanz, was da passiert. Also auf jeden Fall, Gehrmann lädt den Thomas und den Rest des Teams zum Kennenlernen nach Hannover ein. Das muss im April oder Mai 1988 gewesen sein. Und da waren also mindestens Thomas und Alexander, vermutlich aber auch die anderen beiden dabei. Und bei diesem Treffen wird man sich einig, jetzt mit der Entwicklung des Spiels zu beginnen. Da wird noch kein Vertrag geschlossen, sondern das Team soll erstmal einen Prototypen, die nennen das eine Demo-Version, erstellen.
Dann haben wir uns halt dran gemacht und haben uns die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt. Also waren ein Viererteam, also Peter, der Alexander, Tobias, ich, und hatten uns das so aufgeteilt. Wir haben eigentlich alle gemeinsam so die Spielidee entwickelt. Also da erinnere ich mich, dass wir in der Mensa gesessen hatten in Darmstadt.
Boah, da habe ich echt überhaupt keine Erinnerung mehr, aber ich weiß, dass wir das zusammen gemacht haben, dass jeder irgendwelche Ideen dabei gesteuert hat.
Genau, und du hattest sowas wie so ein Sketchbook dann schon gemacht.
Echt?
Wow. So, ja, ja, du hattest so Grafiken skizziert. Und dann haben Peter und ich im Wesentlichen dieses Grundgerüst mit der Simulation, ist ja ein bisschen übertrieben, das haben wir so entwickelt. Der Alexander hatte eigentlich den Part übernommen, so diese drei Action-Sequenzen zu programmieren. Da hat ihm dann der Holger von Rielan auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil dann am Ende auch so irgendwann das Ganze fertig werden sollte. Und Tobias hat halt so die...
Ja, alles, was zu sehen ist, ne?
Genau.
Unter den Dokumenten, die uns Thomas und Alexander zur Verfügung gestellt haben, in die wir Einsicht nehmen durften, befindet sich ein Konzept für das Spiel. Und das ist datiert auf den 17. Mai 1988. Lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen, ob das zu dem Zeitpunkt noch das ursprüngliche Konzept von Alexander war oder schon eine gemeinsam ausgearbeitete Version mit dem Team. Jedenfalls enthält dieses Konzept vom Mai bereits so gut wie alle zentralen Elemente des Spiels. Auch ist da schon definiert, dass es ein Mix sein soll aus Wirtschaftspart und Actionsequenzen. Alexander hat uns erzählt, das sei von Anfang an klar gewesen. Sie wollten keine trockene Finanzsimulation machen, sie wollten einen abwechslungsreichen Wettbewerb mit mehreren Spielern. Und das liegt ja auch ein bisschen in der Luft. Ich meine, wenn er halt Dienstag Dallas und Mittwoch dann Denver klar anguckst, und das sind so Fernsehserien, in denen es um Intrigen geht und harte Bandagen und Dramatik. Von da aus kommt man leicht darauf, ein Spiel zu machen, in dem es auch eine Sabotagemöglichkeit für den Gegner gibt. Und es gibt ja auch noch Genrevorbilder auf dem Amiga zu der Zeit. Jetzt nicht eine direkte Wirtschaftssimulation, aber 1986 hat das Cinemaware-Debütwerk Defender of the Crown schwer eingeschlagen, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Und das tut ja sowas Ähnliches. Das nimmt die Basis eines Strategiespiels und reichert es mit Minispielen an. Und speziell hier in Deutschland gibt es noch ein anderes Wirtschaftsspiel, das Wellen schlägt.
Es gab ja zum Amiga 1000 sehr am Anfang diese Schifffahrtssimulation, Ports of Call. Das fanden wir auch, also ich jedenfalls fand das auch ganz cool.
Ja, das war ein absolutes Vorbild, klar. In Grafik war das maßgebend.
Ja, also das hatte auch so ein bisschen Vorbildcharakter dann. Also wir haben ein ganz anderes Thema, aber so das Level wollten wir ganz gern erreichen.
Ports of Call wurde von Rolf-Dieter Klein und Martin Ulrich entwickelt. Das hat auch eine Geschicklichkeitspassage, das berühmte Ein- und Ausparken von Frachtern im Hafen. Wir müssen dann ganz kurz mal eine Schweigeminute für mein junges Ich einlegen, dass da Frachter parken musste, was echt schwer erträglich war, aber egal. Meine Herren, das werden wir noch zur Sprache bringen in der Ports of Call Folge, ey, was uns das angetan hat, dieses Spiel. Die Grafiken sowohl von Defender of the Crown als auch von Ports of Call stammen von James D. Sachs, der damals als Grafikmeister auf dem Amiga gilt. Und das ist der Maßstab, den man anstreben kann oder den man vielleicht sogar anstreben möchte.
Ja, du sagst das schon, Licht in der Luft. Also auch wenn wir jetzt nicht sicher sagen können, ob das Alexander und dem Team bewusst war oder nicht, aber es gibt im Jahr 1988, als sie sich an die Arbeit machen, schon eine ganze Reihe von Computerspielen zum Thema Ölförderung. Das geht schon 78 los. Da gibt's noch auf den Mainframe-Computern in den USA eine simple Mehrspieler-Wirtschaftssimulation namens Oil Company. Und in den folgenden Jahren, späte 70er, Anfang 80er, erscheinen dann auf praktisch allen Heimcomputern der Ära, auf dem TRS-80, auf dem Apple II, auf dem ZX Spectrum, Ölwirtschaftssimulationen mit Namen wie Oil Tycoon oder Oil Rig und so weiter. Da wird sogar ein Spiel einigermaßen bekannt in dieser Zeit. 1983 bringt Epix, also die Firma, die dann später mit Impossible Mission und Summer Games, Winter Games und sowas riesigen Erfolg hat, da bringen die für den Apple II ein Spiel namens Oil Barons raus. Das kommt dann später auch noch auf den C64 und auf den PC. Und das ist konzeptionell gar nicht so weit entfernt von dem, was dann das Oil Imperium auch werden wird. Mehrere Spieler wetteifern um die wertvollste Ölfirma, dazu kaufen sie Land, geben Gutachten in Auftrag, führen Bohrungen durch. Da gibt es zwar keine Actionsequenzen, aber das wird zumindest schon grafisch dargestellt. Für die Zeit echt ansehnlich. Und selbst hier in Deutschland ist Oil Imperium nicht das erste Spiel seiner Art. Da kommt schon 1987 auf dem Atari ST das sehr passend benannte Spiel Dallas raus. Das ist ein Public-Domain-Titel, der auf Heftdiskette vertrieben wird von einem Hamburger namens Jan Kundmüller. Und auch das ist eine zwar recht einfache, aber eine Wirtschaftssimulation im Ölbereich. Das heißt, die Ölwirtschaftssimulation ist schon ein beackertes Feld. Aber wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob das jetzt den Machern von Oil Imperium bekannt war. Vermutlich eher nicht. Aber dass diese Spiele einigermaßen ähnlich sind, hängt auch mit dem Thema zusammen. Das steckt schon relativ klar die Inhalte ab. Alexander zum Beispiel hat uns erzählt, als es darum ging, darüber nachzudenken, was machen wir denn für die Actionsequenzen in Oil Imperium, da lag es ziemlich nahe, dass bei dem Thema irgendwie mal Pipelines gebaut werden müssten zum Beispiel oder logischerweise, dass man nach Öl bohrt und dass das dann die thematische Umsetzung wird.
In dem Konzept vom Mai 88 ist auch die Spielperspektive schon festgelegt, nämlich das Büro des Managers als zentrale Anlaufstelle, als zentrale Metapher. Das Konzept sieht noch vor, dass man die Untermenüs erreicht, indem man Elemente im Büro anklickt, zum Beispiel den Computer auf dem Schreibtisch, so wie es dann ja später in deutschen Wirtschaftssimulationen Standard werden wird bei Anstoß, Patricia oder Fugger 2. Das kommt aber gar nicht ins Spiel. Sie bauen stattdessen um das Bürobild herum zwei Interface-Spalten mit großen Knöpfen ein. In diesem Konzept trägt das Spiel noch seinen Arbeitstitel Oil Baron. Das ändert sich ja später in den von uns eingangs bereits ein bisschen veräppelten, seltsamen Deutsch-Englisch-Mix Oil Imperium, Oil Imperium. Der Grund dafür dürfte gewesen sein, dass es den Namen Oil Barons einfach schon gab.
Genau, das war das Spiel von Apex, das hieß ja schon so.
Das Konzept ist von Anfang an ziemlich kompakt. Das Spiel soll klar sein, zugänglich sein, anschaulich und mit Action-Elementen, aber nicht überkompliziert. Und der Wettbewerb der Spieler miteinander soll im Vordergrund stehen. Und Komplexität ist natürlich eine Frage der Perspektive und der Zeit, in der das erscheint. Für uns heute ist Oil Imperium ein relativ einfaches Spiel, ein geradliniges Spiel. Und aus der Sicht von Alexander, der natürlich damals davor nur Basic Adventures gemacht hat, ist das ein richtig großer Brocken. Ja, das ist jetzt die Chance dieses jungen Teams, ein richtiges Spiel zu machen.
So, also das Konzept steht, dass das jetzt einigermaßen kompakt ist, wie du gerade gesagt hast. Das mag ein Zugeständnis daran sein, dass wir hier ja ein unerfahrenes Team haben. Aber vielleicht ist es auch ein Zugeständnis an die Zeit, zumindest aus der Perspektive von Reline. Denn wenn es nach Holger Gehrmann und seinem Plan geht, dann muss das jetzt alles relativ zügig umgesetzt werden. Reline hat in der Zeit eine Produktliste rausgegeben. Da sind für die zweite Jahreshälfte 1988 8 neue Spiele eingeplant. Das ist auch ein ziemlicher Wahnsinn. Das bringen sie auch nicht raus. Am Ende kommen von diesen ganzen Spielen, die auf der Liste stehen, nur 3 raus und keines davon mehr im Jahr 1988. Naja, auf jeden Fall steht da auch Oil Imperium schon drin für das Jahr 1988. Ende Mai, da schickt Holger Gehrmann dem Alexander eine grobe Kalkulation darüber, was denn die erwarteten Stückzahlen für dieses Spiel sind. Geplant sind da 3 Plattformen, der Amiga, der ST und die PC-Version. Der C64 ist da noch nicht eingeplant zu diesem Zeitpunkt. Und da rechnet der Holger Gehrmann hoch, dass das Spiel auf dem Amiga 13.600 Stück verkaufen könnte, auf dem ST 6.700. Der PC, wie gesagt, ist geplant, aber hier jetzt nicht eingerechnet. Das wären dann 20.000 Stück insgesamt. Und interessanterweise geht der Gehrmann davon aus, dass ein Viertel von diesen 20.000 Stück, nämlich ungefähr 5.200, in Deutschland verkauft werden und der ganze Rest in Europa und den USA. 3 Viertel der Verkäufe außerhalb von Deutschland von dem Spiel. Aus unserer heutigen Perspektive kann man sagen, diese Menge, die er da schätzt, was das Spiel absetzen kann, 20.000 Stück, ist realistisch für ein deutsches Produkt in der Zeit. Das ist nicht übertrieben. Aber die Länderverteilung ist nachgerade abenteuerlich. Also 3 Viertel ein deutsches Produkt, international.
Ja. Ich finde, daran sieht man, du hast das vorhin so schön gegenübergestellt, dieser Crack, der Gehrmann, der sich auskennt und aus der Szene kommt und dieses unerfahrene Programmiererteam, das noch nie ein richtiges Spiel gemacht hat. Auf dem Publishing-Sektor war der Gehrmann nach allem, was man so weiß oder wie man das jetzt hier auch ein bisschen hochrechnen kann, nicht der Crack, wie er als Programmierer war. Das war noch ein unerfahrener Publisher. Sie haben schon Spiele rausgebracht, aber ein Publisher im Sinne von mit der Erfahrung und der Bandbreite, wie das Magic Bytes oder Rainbow Arts sind, waren die lange nicht hier.
Ja, wer kann denn zu der Zeit auch ein erfahrener Publisher sein? Die deutsche Branche ist da 5, 6 Jahre alt als wirkliche Computerspielebranche. Also da sind noch alle relativ jung und lernen das Geschäft. Das gilt sicher auch für die Projektplanung, weil in diesem Kalkulationsdokument, das der German da an das Team schickt, nachdem sie sich, wie gesagt, einig darüber geworden sind, dass jetzt die Entwicklung beginnt, das enthält auch den angepeilten Abgabetermin. 1. Oktober 1988. Wie gesagt, wir sind da im Mai 1988. Am 1. Oktober soll die Amiga-Version fertig sein und 20 Tage später dann die Atari ST-Version. Also rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft, was man halt gerne so hätte. Aber das heißt unterm Strich, dass der Holger Gehrmann hier denkt, dass die Produktion 4 Monate dauern wird für dem Spiel. Das klappt natürlich nicht.
Man weiß es nicht, ne? Der Gehrmann, wenn er es selber gemacht hätte, wäre es vielleicht in 4 Monaten gegangen.
Ja, dann hat er es vielleicht rausgekloppt, ja. Aber er macht es ja nicht selber.
Aber er macht es ja nicht, genau. Nach diesem initialen Besuch in Hannover setzt sich das neu formierte Team in Darmstadt dann zunächst mal an diesen Prototypen, also diese von dir bereits so genannte Demo-Version. Und mir fällt jetzt überhaupt erst auf, dass das Team gar keinen Namen hat, oder?
Nee, die haben sich unseres Wissens nach nie einen Namen gegeben.
Ja, die haben sich nie einen Namen gegeben, keine coole Gruppe, heißen nicht Avengers oder irgendwas, haben also auch keine Entwicklerfirma gegründet. Das ist einfach ein Zuliefererteam hier für die Reline und die Reline wird überall als Entwickler geführt. Für die Recherche für ihr Spiel fahren die Jungs dann, wie man das damals gemacht hat, in die örtlichen Bibliotheken, leihen sich Bücher aus. Tobias pixelt dann sogar teilweise Illustrationen aus Büchern nach. So entsteht zum Beispiel das Titelbild des Spiels, das drei Arbeiter an einem Ölbohrer zeigt. Und die Arbeit teilen sie sich auf. Tobias Richter übernimmt logischerweise die Grafiken, ist auch der einzige Grafiker des Projekts. Peter Börner übernimmt die Programmierung der Datenmodelle und der Simulationsalgorithmen. Also sozusagen, man würde heute sagen, das Backend. Und der Thomas Kruser, der kümmert sich um das User Interface und die Steuerung, also dann dementsprechend das Frontend. Und da bleibt noch Alexander. Und da stellt sich heraus, dass das Projekt eine Art Geburtsfehler hat. Denn das Konzept sieht halt vor, dass sie Actionsequenzen haben. Allen Beteiligten, insbesondere natürlich Holger Gehrmann, ist schon klar, dass die in Maschinensprache programmiert werden müssen, um schnell genug zu sein. Und keiner der drei Programmierer ist firm im Assembler-Code auf dem 68000er. Alexander beschreibt das so.
Ich habe halt Entwickler gesucht, die das mit mir zusammen umsetzen, ne? Weil ich selber mit der Programmierung an meine Grenzen gestoßen bin. Ich konnte Basic, aber ich sehe mich nicht als Programmierer oder als Entwickler. Und so habe ich halt jemanden gesucht, der das dann wirklich auch programmieren kann. Ich habe dann gesagt, na gut, glaube ich, Assembler konnte keiner von denen oder wollte keiner. Das habe ich dann übernommen, habe ich da ein bisschen eingearbeitet und habe dann die Action-Sequenzen geschrieben. Mehr schlecht als recht, also eher zusammengeschustert, weil das war mein erstes Projekt, was ich in Assembler geschrieben habe. Und also hat funktioniert, aber Holger Gehrmann hat es dann nochmal gründlich überarbeitet.
Die Datenmodelle und das Interface von Eulimperium sind in C geschrieben und nur da, wo es in der grafischen Darstellung zeitkritisch wird, musste das Team auf Maschinensprache gehen, zum Beispiel beim Tickerband und eben natürlich bei den Actionsequenzen. Der Holger Gehrmann sitzt derweil in Hannover, macht Window Wizard und hofft, dass die Jungs das hinbekommen. Und dann schickt er dem Alexander Assembler-Code-Beispiele und Listings. Sie haben auch eigene Bibliotheken und Routinen. Ja, der German hatte einen selbstgeschriebenen Musikplayer namens Soprol. Sie haben Routinen zur Manipulation von Sprites oder dem Datentransfer von Disketten. Das stellen sie dem Team zur Verfügung.
Ja, dann irgendwann Ende Juni oder Anfang Juli geht dieser Prototyp, den das Team da bastelt, an Reline und am 9. Juli antwortet German per Brief, dass ihm diese Version gut gefallen hat und der schickt dann auch den Vertragsentwurf. So, jetzt machen beide Seiten wirklich Nägel mit Köpfen. Und der finale Vertrag, den alle Beteiligten dann unterzeichnen, der datiert auf den 23. August 1988. Da ist das Spiel schon mitten in der Entwicklung. Darin verpflichten sich die vier Autoren, also Alexander Schulenburg, Thomas Kruser, Peter Börner und Tobias Richter, die Amiga-Version von Eulimperium bis zum 15. Januar 1998 abzugeben. So, das ist schon ein bisschen gerutscht, die Deadline. Also das sind jetzt ungefähr 7 Monate in Produktionszeit. Wird auch nicht klappen, können wir an der Stelle schon mal spoilern. Außerdem überträgt das Team Reline alle Rechte am Spiel und am Namen, wie es halt so ist in so einer klassischen Entwickler-Publisher-Beziehung. Und dafür enthalten sie im Gegenzug zunächst mal gar nichts. Zuerst mal soll das Programm fertig werden. Und wenn es dann abgegeben wird, dann bekommen sie laut Vertrag 10.000 D-Mark Vorschuss auf die Tantiemen. Und das ist der zentrale Teil des Vertrags, denn sie bekommen dann einen Anteil an jeder verkauften Version, also Tantiemen. Und die betragen 37% der Nettoeinnahmen für die Amiga-Fassung, die Originalfassung, und 16% für die Portierungen. Nettoeinnahmen ist ja auch definiert in dem Vertrag. Definiert als Abgabepreis einer Programmeinheit abzüglich der Mehrwertsteuer und der Herstellungskosten. Also in der Praxis heißt das, von jedem verkauften Spiel werden von dem Preis, den die Person, die das im Laden kauft, werden erstmal die Margen abgezogen für den Händler, die Einzelhändler, die Zwischenhändler, dann die Produktionskosten für die Packung, Disketten, Anleitung und so weiter. Und was dann noch übrig bleibt, davon erhält das Team dann etwas mehr als ein Drittel. Also unterm Strich arbeiten die vier jungen Männer für 10.000 D-Mark oder, weil sie es ja durch vier teilen müssen, ungefähr 2.500 Mark pro Person. Und müssen dann darauf hoffen, dass das Spiel erfolgreich genug wird, dass dann die Tantiemen sprudeln, weil da steckt potenziell das Geld drin. Das ist für die damalige Zeit und die Verhältnisse der ja noch jungen deutschen Branche gar kein schlechter Deal. Der Vertrag ist klar formuliert, das Team hat potenziell einen fairen Anteil am Erfolg, wenn das Spiel durch die Decke gehen sollte. Klar, wäre schöner gewesen, wenn sie jetzt auch noch entwicklungsbegleitende Zahlungen gegeben hätte, aber das war damals nicht üblich. Zumal alle Beteiligten eh davon ausgegangen sind, dass die Entwicklung nicht lange dauern würde. Aber wie gesagt, das mit dem 5. Januar 1989 als Abgabetermin, das wird nichts. Denn es gibt Komplikationen, und zwar in erster Linie beim Initiator des Projekts, bei Alexander in Bad Homburg.
Zum Beispiel bei Musik und Sound. Eigentlich hat sich das Team um Alexander verpflichtet, auch die Musikuntermalung und digitale Soundeffekte zu liefern. Auf Letzteres besteht der German, denn der Amiga kann ja digitale Samples, also müssen die auch ins Spiel. Wir machen ja hier ein modernes Spiel. Für die Musik hat der Alexander sogar schon jemanden an der Hand. Wir erinnern uns, das ist ja einer, der alle kennt. Einer seiner neuen Kommilitonen in der Berufsschule ist Jens Hilberger. Der ist Mitglied einer lokalen Band namens History of Art. Die hat sich 1985 als Schülerband gegründet, macht so zeitgemäßen Synthie-Pop und hat 1988 mit der Single I Love You einen lokalen Hit bei einigen deutschen Radiostationen. I love you. Alexander kann die vier Bandmitglieder dann dafür gewinnen, dass sie einen Soundtrack für Spiele machen und vermittelt sie zunächst an ein anderes Reline-Projekt. Die haben nämlich noch ein Vektor-Grafik-Action-Spiel namens Skyblaster. Das kommt 1988 tatsächlich mit einer digitalisierten Titelmelodie von History of Art. Da hören wir mal kurz rein.
Ganz cool, also qualitativ
ganz okay.
Einer der besseren Soundtracks dieser Ära, würde ich sagen. Klingt schon ganz fetzig.
Ja, ist ja auch eine richtige Band, hat ja nicht nachts um drei noch eben der Programmierer noch gemacht oder so. Und eigentlich soll History of Art auch die Musik für Oil Imperium machen. Aber das Jahr 1988 vergeht, ohne dass da irgendwas passiert und der Jahresanfang 1989 verstreicht, Schnee fällt und schmilzt. Und in Alexanders Erinnerung hatte die Band einfach keine Zeit, um einen Sampler aufzunehmen. Und 1989 lösen sie sich auch schon auf. Ja, möglicherweise waren sie gar nicht mehr so in der Lage, sowas zu machen. Und dann zieht der Holger Germann im März 1989 die Reißleine. März 1989, wir erinnern uns, die Abgabe war der 15. Januar des gesamten Projekts 1989. Ne? Also wir sind jetzt hier schon ein bisschen später, es ist nochmal geslippt. Und dann beauftragt German einen eigenen Komponisten und das ist Carsten Obarski. Der hat sich in der Amiga-Szene unsterblichen Ruhm erworben, weil er 1987 mit dem Ultimate Sound Tracker den ersten Tracker für den Amiga geschrieben hat. Obarski und German haben schon vorher 1987, 88 bei einigen Reliant-Spielen zusammengearbeitet. Das war jetzt einfach der naheliegende Kandidat. Derweil gibt es ja auch noch die Soundeffekte. Und im März 1989 schickt der German Alexander einen Soundsampler für den Amiga. Das ist so ein Hardware-Modul des deutschen Herstellers Hagenau, wo so ein Mikrofon angeschlossen ist, mit dem man dann samplen kann. Kann man dann Geräusche aufnehmen. Und damit samplet dann Alexander die Geräusche fürs Spiel. Der Schrei, wenn der Arbeiter beim Löschen der brennenden Bohrtürme stirbt, der stammt zum Beispiel von seinem Vetter Christoph, als der zufällig zu Besuch ist.
Ja, aber Musik und Sound sind die eine Sache, aber das viel größere Problem sind die Actionsequenzen. Wie gesagt, die Umsetzung liegt bei Alexander und der muss sich mühsam in die Assembler-Routinen einarbeiten, die Holger Germann ihm schickt, der ist ja der Experte. Und der German wiederum ist mit den Resultaten unzufrieden, die der Alexander da produziert und wird auch zunehmend genervt im Laufe der Zeit. Im Oktober und November 1988, da schickt der Holger aus Hannover regelmäßig Änderungslisten zu den Actionsequenzen. Lange Listen, wo drin steht, bitte macht das anders, das muss anders funktionieren, hier fehlt noch was und so weiter. Im Januar 1989 dann nochmal eine zweiseitige, detaillierte Liste mit Änderungswünschen zum Pipeline-Bau und dem Löschen von den brennenden Bohrtürmen. Und diesen Brief, den schließt er mit einem schon recht angesäuerten PS. Da steht: Es würde mich ganz außerordentlich freuen, wenn du diesmal wirklich alle Änderungen vornehmen könntest, ohne mit deinem viel zu viel Arbeitsspruch anzufangen. Diese Änderungsliste ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern basiert auf den Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit machen. Billigsoftware herauszubringen, überlassen wir der Konkurrenz. Da wird der Ton schon ein bisschen rauer.
Dafür, dass du noch keinen Euro gezahlt hast zu diesem Zeitpunkt, ist das natürlich ein stolzer Tonfall.
Ja, guter Punkt. Also German erhöht so langsam den Druck, spätestens Anfang 1989, da hätte es ja eigentlich schon fertig sein sollen, das Spiel. Da will Relan dann eine selbst ablaufende Demo haben und Pressefotos, weil die CES in Las Vegas steht an, die wichtigste Messe der Zeit. Dann möchte er ein detailliertes Konzept haben, weil die Portierungen müssen ja auch voranschreiten. Er will Material haben für die Pressearbeit, die soll auch starten im Frühjahr 1989. Im März ist die CeBIT, da soll das Spiel gezeigt werden und wie gesagt, die Actionsequenzen sind nicht in dem Zustand, in dem German sie gerne hätte. Also in der Zeit, so haben sich auch Thomas und Tobias in unserem Gespräch erinnert, da wurde ihnen dann ein bisschen mulmig, ob sie sich da nicht doch überhoben haben. Da kommen dann ganz schön viele Sachen auf einmal. Weil, das darf man nicht vergessen, alle Beteiligten machen das ja nebenbei. Die sind ja eigentlich Studenten oder Alexander in der Ausbildung. Die haben genug anderes zu tun. Und dann kommt auch noch richtiger Zeitdruck dazu, denn im April des Jahres 1989, am 17. April, informiert German das Team per Brief darüber, dass der Versandhändler Neckermann Oil Imperium in die nächste Auflage des Katalogs aufnehmen würde. Und das ist eine Gelegenheit, die will sich Relay nicht entgehen lassen. Aber dafür müsste das Spiel am 1. Mai fertig sein, also in 2 Wochen von dem Datum des Briefs aus. Jetzt aber wirklich.
Jetzt werden hier mal Nägel mit Köpfen gemacht. Der German bestellt den Thomas und den Alexander und den Simon Gleisner, den wir noch nicht erwähnt haben, das ist der Programmierer der ST-Version. Er bestellt die für eine Woche nach Hannover. Das muss im April 1989 gewesen sein. Und in dieser Woche wird so intensiv am Spiel gearbeitet, unter der Aufsicht von German, dass das einen großen Sprung macht. Und insbesondere setzt sich der German nun selber an die Actionsequenzen und überarbeitet sie gründlich, sodass sie dann endlich in den Zustand kommen, den er sich so vorstellt. Alexander ist schon erleichtert darüber. Das haben wir ja vorher schon so ein bisschen gehört und er hat uns auch das im Nachhinein nochmal geschildert. Er war mit der Aufgabe und der Doppelbelastung durch seine Ausbildung einfach überfordert. Und das Spiel ist jetzt auf der Zielgeraden. Der German setzt den 27.04. als Abgabetermin für die Amiga-Version an. Und im Mai werden dann noch letzte Bugs gefixt. Auch die Portierungen werden jetzt fertig. Die ST-Version wurde weitgehend parallel zur Amiga-Fassung geschrieben von Simon Gleisner, den wir eben schon erwähnt haben. Auch das ein junger Mann, den der Alexander gefunden hat. Die C64- und PC-Umsetzung macht Reline. Oder beauftragt Reline jedenfalls. Der Auftrag an die PC-Entwicklung geht im Oktober 88 an Ulrich Pasch aus Ofterdingen in Baden-Württemberg. Und ein C64-Entwickler findet sich erst im März 1989 mit Peter Fröhlich. Gleisner, Pasch und Fröhlich, die bekommen dann den Code vom Amiga-Team und auch das Konzept und arbeiten aber ansonsten unabhängig voneinander, jeder für sich. Und so geht Oil Imperium Mitte 1989 dann in die Herstellung und den Vertrieb. Allerdings nicht beim bisherigen Reline-Partner Magic Bytes, die hatten schon 1988 abgewunken. Dazu hören wir mal, was Meyer Tobehrens dazu gesagt hat.
Es gab dann die Idee zu Oil Imperium, eigentlich eine klasse Idee, aber Reline wollte Garantien haben, die ich so nicht erfüllen konnte zu dem Zeitpunkt. Und Reline hat dann es versucht mit Softgold, Rainbow Arts und es dann so als Lizenzprodukt veröffentlicht.
Im Juli 1989 steht Oil Imperium dann in deutschen Läden.
So, und bevor wir dazu kommen, wie es dann mit dem Spiel weiterging, Erfolg und so, gucken wir uns jetzt mal das Spiel genauer an, dieses Oil Imperium. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und Actionsequenzen. Und das Handbuch des Spiels, das hat auf der ersten Seite eine längere Einleitung und in dieser Einleitung gibt es auch so eine Art Mission Statement raus, also eine Selbstbeschreibung, was es denn erreichen möchte. Das steht, Zitat, unserer Meinung nach war es endlich mal Zeit, ein Handelsspiel zu programmieren, das auch den hartgesottenen Actionspielern Spaß macht und deswegen nicht so ein Mauerblümchen-Dasein führt. Das bedeutet tolle Grafik, schneller Spielablauf, ein paar Actionszenen und möglichst viel Abwechslung. Noch eines war uns wichtig. Wenn mehrere Spieler gegeneinander antreten, dann sollen sie auch wirklich gegeneinander spielen. Bei praktisch allen Handelsspielen, die wir kennen, spielt jeder für sich selbst und nach 2 Stunden sagt der Computer, wer der Sieger ist. Bei Oil Imperium gibt's das nicht. Hier kommt es darauf an, schneller, klüger und auch gemeiner zu sein als die 3 anderen Leute, die mit vor dem Computer sitzen. So, das ist also der eigene Anspruch hier formuliert und wir können jetzt in der Folge mal gucken, wie das Spiel das versucht einzulösen.
Es geht in dem Mission Statement noch ein bisschen weiter und eine Sache möchte ich noch ganz kurz zitieren, weil sie auf eine Sache nämlich verzichten wollen, nämlich verbissene Realität. Das finde ich noch ganz hübsch und auch das wird zu überprüfen sein, ob sie wirklich sorgfältig die Realität vermieden haben.
Ja, aber ich meine, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Das, was hier als Ziel gesetzt wird, was das Team von Anfang an als Ziel hatte, war, ein Spiel zu machen. Keine Simulation. Deswegen geht sogar dieser Einleitungstext explizit darauf ein, dass sie es nicht Simulation nennen, sondern Spiel. Und dass das, was im Vordergrund stehen soll, der Spielspaß ist. Und alles, was dem im Weg steht, also zum Beispiel auch unnötiger Realismus, soll vermieden werden. Und das merkt man dem Spiel durchaus an. Also es ist in erster Linie mal eine stellenweise fast ein bisschen brettspielhafte Erfahrung, die aber nicht groß daran interessiert ist, hier das Ölbusiness zu simulieren. Und allein in der Thematik, was im Spiel drin ist und was nicht, wird das schon klar. Denn was das Spiel simuliert von dieser gesamten Produktionskette der Ölwirtschaft, ist das Fördern von Rohöl und das Verkaufen von Rohöl. Und das war's. Was hier nicht drin ist, ist zum Beispiel der ganze Transport, Tanker, Pipelines und so weiter, die Weiterverarbeitung, die Veredelung, das Kaufen von Öl oder sowas wie Konkurrenzkampf durch Marktpreise und solche Dinge. Das ist alles gar nicht erst drin. Es ist also keine Handelssimulation, auch wenn das Spiel sie selbst ein Handelsspiel nennt, sondern das ist ein Produktionsspiel, eine Produktionssimulation, wenn man es eng ziehen möchte.
Ja, ist auch ganz interessant, wie sie einlösen, dass man auf die anderen Spieler Einfluss nehmen kann und nicht nebeneinander herspielt und dass sie das aber nicht mit den Mitteln
des Marktes
der Simulation tun, also dass die Spieler nicht miteinander handeln, Märkte einnehmen oder beherrschen oder sonst irgendwas, sondern dass das im Wesentlichen ja über die Sabotagemechanik geht.
Genau. Also ich sagte schon, es hat so ein bisschen was Brettspielhaftes, weil der Ausgangspunkt sind die 4 Spieler, die am Spiel teilnehmen können und dementsprechend gibt es 4 Ölfirmen in dieser Welt und es sind auch immer 4. Und das ist ein wesentlicher Punkt, finde ich, weil Wirtschaftssimulationen dieser Ära, zumal deutsche Wirtschaftssimulationen, sind natürlich Multiplayer-Spieler, ein Kreiser, ein Vermeer, ein Fugger, das spielt man mit und gegeneinander. Das sind vor allen Dingen nur Mehrspielerspiele. Die haben keine Einzelspielermöglichkeit. Oil Imperium ist ein Spiel, das Computergegner enthält. Das ist ungewöhnlich für diese Zeit. Das haben nicht so viele Wirtschaftssimulationen. Das heißt, auch wenn der Gunnar oder der Christian oder ihr, liebe Hörer, das alleine spielt, das Oil Imperium, sind trotzdem 4 Ölfirmen am Start, die gegeneinander antreten.
Dann steigen wir doch mal in die Funktionalitäten ein des Spiels und beginnen mit dem Büro.
Ja, mit den Büros, meinst du?
Ah ja, es gibt ja Büros.
Ich hatte zuerst, als ich Oil Imperium wieder gespielt habe, ich habe es natürlich damals auch gespielt, aber wenn man das startet, dann definiert man ja seine Partie, also wie viele menschliche Spieler sind dabei, wie heißen die, welche Firmen wollen die führen und so weiter. Und dann kommt eine ungewöhnliche Option, dann wählt man nämlich ein Büro aus. Also eine Grafik eines Büros, da gibt's 4 zur Auswahl. Und ich dachte erst, das ist ja richtiger Luxus. Das Spiel hat ja so einen Vanity-Aspekt, dass ich mir mein eigenes Büro ausbilden kann. Aber beim zweiten Nachdenken ist das völlig sinnvoll.
Das ist wichtig.
Weil es ja immer 4 Parteien gibt und hier potenziell ja 4 Spieler am Rechner sitzen können. Und die sehen sofort, wer gerade dran ist, einfach durch die Ansicht des Büros, das gerade gezeigt wird. Diese 4 Büros unterscheiden sich auch recht deutlich grafisch und die sind auch sehr hübsch gestaltet. Da gibt es zum Beispiel eines, das ist ein Konferenzraum mit einem großen Tisch, so ein Metallschreibtisch und im Hintergrund wird eine Weltkarte projiziert an die Wand. Oder ein anderes, das ist so eher im Landhausstil mit einer Streifentapete und einem steinernen Kamin im Hintergrund mit einem Feuer drin. Und es gibt ein super modernes Büro, das ist offensichtlich oben in einem Hochhaus voll verglast. Der Blick geht auf die Metropole und vorne steht so ein moderner Stahlrohrschreibtisch. Also die kann man gut auseinanderhalten und man sieht auf den ersten Blick, wenn mein Büro zu sehen ist, bin ich also auch dran.
Das ist echt eine coole Idee, das so zu machen. Sie unterscheiden halt sonst die Spieler mit Firmenlogos dieser 4 fiktiven Ölfirmen. Das Handbuch nennt die Signes. Sehr fein, sehr schön. Und die werden natürlich auch an vielen Stellen eingesetzt, um die Spieler zu unterscheiden oder um deren Ölfelder zu unterscheiden. Aber diese Unterscheidung hier mit dem Büro, ist, weil sie halt so flächendeckend ist, bestimmt sie das Spiel sehr, sehr schön.
Also es liegen Licht und Schatten nah beieinander bei dem Spiel, bei solchen Dingen, weil, wie gesagt, das ist ja so ein Schwellenspiel, das den Sprung dann hin zu einer grafischen Darstellung und auch viel interaktiveren Interface macht. Du hattest ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ursprünglich mal gedacht war, dass man in den Büros selber klicken kann. Deswegen ist in den Grafiken, sind die ganzen Menüelemente auch vorhanden. In jedem Büro hängt eine Weltkarte, mit der man theoretisch zur Weltansicht käme. In jedem Büro steht ein Computer, mit dem man dann die Handelsoption aufrufen würde. Aber das lässt sich nicht anklicken in der Spielgrafik, weil dafür gibt's die Menüleiste links und rechts. Das hatten sie geplant. Offensichtlich hat der Tobias Richter das auch in die Grafiken eingebaut und dann haben sie sich dagegen entschieden, mit Ausnahme des Kalenderplatz. Das kann man nicht nur, das muss man in der Grafik anklicken, damit man in die nächste Runde kommt. Und das ist mir unbegreiflich, warum das so ist. Und genauso ist das auf der einen Seite die schöne Visualisierung der Büros, die sofort sagt, aha, ich bin an der Reihe. Und auf der anderen Seite fragen sie deinen Namen als Spieler ab am Anfang und benutzen ihn dann nie wieder. Weil wenn ich an der Reihe bin als Chris und habe mich für Transoil als Firma entschieden, dann wird in der Folge immer nur von Transoil gesprochen. Und wenn ich mir nicht gut gemerkt habe, welche Firma ich gewählt habe, dann kann das durchaus auch verwirrend sein, wenn in den Nachrichten von Transoil gesprochen wird und ich vielleicht gar nicht checke, ach so, das bin ja ich, bis ich mich daran gewöhnt habe.
Wenn du im Büroscreen bist, dann ist doch unten in der untersten Zeile dein Geldbestand. Und darüber steht dein Name und rechts davon ist dein Firmenlogo.
Da ist es ja vollkommen wurscht. Es geht aber darum, wenn das Spiel dann irgendwelche Nachrichten übermittelt, wenn irgendwo eine Ölquelle brennt oder sowas.
Dafür meinst du das. Na,
wenn gesagt, eine bestimmte Firma ist von etwas betroffen, dann wäre es sinnvoller, wenn sie den Namen nennen würden. Aber gut,
Kleinigkeit. Also die Spielernamen sagen. Ja, okay. Ja, aber da bist du ja nicht betroffen, da ist ja die Firma betroffen.
In der Metapher passt das schon, klar. Ja, da steht dann nicht Transoil, die Firma von Chris. Obwohl man es hätte reinschreiben können.
Jetzt stell dich mal nicht so an.
Ja.
Ich finde es aber durch die Verlagerung in diese Seitenleisten einigermaßen übersichtlich. Das ist relativ klar designt und für mich hat das gut funktioniert, auf diese großen Flächen zu klicken und nicht in der Grafik rumzuklicken.
Ja, du weißt natürlich auf den ersten Blick, was du anklicken kannst. Das ist ein Menü mit großen Buttons. Logisch, in einem Bild wüsste man es nicht automatisch, was ist ein Hotspot und was nicht. Nichtsdestotrotz, ich meine, sie hätten hier die Chance gehabt, schon die Entwicklung vorwegzunehmen, die deutsche Wirtschaftssimulation dann nimmt in den 90ern und haben es hier nicht gemacht, obwohl sie es eigentlich im Konzept stehen hatten.
Wobei dann natürlich dieses zentrale Feld der Bürografik, das bleibt natürlich dann das Feld, in der sich Grafiken öffnen und Menüs öffnen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf den Koffer klickst, das ist eins der Symbole links oben, dann öffnet sich aber über deinem Schreibtisch der Koffer, also wirklich als Koffer. Dann geht nicht ein Menüfeld auf, sondern dann geht richtig ein Koffer auf, in dem Sachen drin liegen. Das ist ein bisschen inkonsistent im Spiel. An ein paar Stellen machen sie das so und an ein paar Stellen öffnen sich halt einfach Menüs. Aber man hat schon das Gefühl, dass das Spiel gewollt hat oder zumindest mal in der Konzeptphase so gedacht war, dass das alles mit sehr grafischen Metaphern abgefackelt wird und dass es nicht so viele Menüs hat, was sicherlich auch der Abgrenzung zu den, wie du sagst, Oldschool-Wirtschaftssimulationen geschuldet ist. Ja, weil es ist auf halbem Weg stehen geblieben dahin, aber man merkt, dass es das vorgehabt hat.
Ja, das ist unterm Strich schon noch immer so. Das ist auch im Vergleich zu einem Ports of Call ein viel visuelleres Spiel, das mehr über Grafiken macht, natürlich insbesondere in den Actionsequenzen, wo es überhaupt keine Texte gibt, sondern alles grafisch funktioniert. Aber naja, im Kern ist es ja immer noch eine Wirtschaftssimulation. Also wir entscheiden uns da für eine Firma und für Mitspieler und dann beginnt das Spiel am 1. Januar 1991 mit 5 Millionen Bargeld. In dem Interface ist nicht ausgewiesen, was für eine Währung das wäre, aber wir erfahren dann in den Bilanzscreens und so, es sind Dollar. Diese Dollar gilt es jetzt zu investieren in ein Ölfeld, denn wir haben am Anfang gar nichts und unsere Aufgabe ist, Öl zu fördern und zu verkaufen. Nichts anderes als das. Öl fördern, Öl verkaufen, mehr Geld machen. Mit diesem Geld weitere Ölfelder kaufen, Öl fördern, Öl verkaufen, mehr Geld machen und so weiter und so weiter. Das ist alles.
Das ist der gesamte Loop, also bis auf die kleine Abwechslung der Actionsequenzen, die aber da eingewoben sind in diesen Loop und die Sabotage, die da so ein bisschen raussticht und so ein paar Special-Ereignisse, die es noch gibt. Die Ölfelder sind auf einer Weltkarte geordnet, dargestellt. Die Weltkarte hat 8 Bereiche, die so abgezirkelt sind, halt der Nahe Osten, Alaska, Nordamerika, Indochina, Südamerika und so weiter. Auf jede dieser Regionen kann man dann auf der Weltkarte klicken und dann öffnet sich eine Nahansicht dieser Regionen und die ist geteilt in eine Karte aus 24 Teilgebieten. Diese 24 Teilgebiete, die können jeweils unterschiedlichen Firmen gehören und das sind deine Ölquellen, die du da dann bohren und errichten kannst.
Also du suchst ja erstmal eine Region in der Welt aus, wo du sagst, hier möchte ich meine ersten Geschäfte machen und suchst dir dann eines von diesen 24 Feldern aus und dann lässt du da eine Expertise erstellen. Also geht sofort mit einem Klick, kostet ein bisschen Geld und dann kommt ein kleiner Bericht und der sagt dir, okay, mit was für einer Fördermenge ist hier zu rechnen, was wird es an laufenden Kosten haben und was wird es auch kosten, dieses Ölfeld zu kaufen. Ich bin natürlich sofort nach Europa, habe dann geguckt, wo auf dieser Karte ist denn das Feld, wo Bayern mit drauf ist. Aha, hier, gut, Österreich ist auch noch mit da, na gut, das ist halt das Alpenland. Dann kaufe ich das mal schauen, was die Expertise sagt. Und sie sagt, wenn man hier ein Ölfeld errichten möchte, die berühmten bayerischen Ölfelder, dann kostet das 1,2 Millionen Dollar, um das zu kaufen. Und damit ist aber auch mit einem Ertrag von 80.000 Barrel pro Monat zu rechnen, bei laufenden Kosten von ungefähr 182.000 Dollar. So war das in dieser Partie, das ist zufällig, na, ist von Partie zu Partie anders. Und das ist ja eine sensationelle Gelegenheit, denn die laufenden Kosten sind hier ungefähr zwischen 2 bis 3 Mal so groß wie die Fördermenge. Und das heißt also, für jedes Barrel, das ich fördere, zahle ich $3 an Produktionskosten. Und dementsprechend müsste ich das Barrel auch für mindestens $3 verkaufen, um Gewinn zu machen daran. Und das ist ein sehr niedriger Preis. Die Ölpreise im Spiel schwanken. Aber sie bewegen sich zwischen $2 und $21 pro Barrel. Deswegen ist die Daumenregel, um einen vernünftigen Ertrag zu haben, sollte also die laufenden Kosten, sollten bei einer normalen Ölbaustelle so im Bereich von 2 bis 3 Mal so hoch sein wie der Ertrag, was hier vollkommen gegeben ist. Das heißt, hier kann ich sehr lukrativ bohren. Habe ich zugeschlagen, Gunnar? Dann sagt das Spiel, ja okay, aber du brauchst für Europa, für die Region, in der du bist, auch erst nochmal eine Konzession, damit du hier überhaupt irgendwas machen darfst. 2 Millionen bitte, Schluck. Das ist schon ein großer Batzen von meinen 5 Millionen, ist aber immer so. Und das Spiel möchte vermeiden, dass du sofort so ein Region-Hopping betreibst und sagst, ja, dann bohre ich hier ein bisschen im Nahen Osten und ein bisschen in Vietnam und dann noch ein bisschen in Südamerika. Nee, das kostet jedes Mal Konzession. Bitte entscheiden Sie sich für eine Region am Anfang des Spiels. Okay, dann habe ich hier doch gleich mal in Bayern meinen Ölturm hingestellt. War sehr zufrieden.
Wer ist denn das da? Das ist der bayerische Ölbaron. Nürnberg-Südclan.
Nee, Nürnberg werde ich nicht damit verschandelt haben. Das wird irgendwo in, keine Ahnung, in der Oberpfalz.
In Hof. Oder die, ja, wo niemand wohnt,
wie wir alle wissen. Strukturschwacher Bereich, da tut vielleicht so eine Ölquelle ganz gut, ja.
Hast du denn auch nach Öl gebohrt da?
Ja, habe ich auch nach Öl gebohrt, genau. Das Spiel fragt ja dich auch logischerweise, okay, wenn du schon dein Ölfeld hier anlegst, möchtest du dann auch eine Bohrung machen? Und dann kommen wir in die erste Action-Sequenz.
Ja, dann kommen wir ins erste Minispiel. Ist auch das Schönste von den Minispielen, finde ich persönlich.
Ja.
Auch schon optisch. Das zeigt dir nämlich einen Querschnitt durch ein Stück Landschaft, wo man die Steinsedimente sieht. Und da oben steht ein Bohrturm drauf und der bohrt jetzt ganz gerade runter und ganz unten am Rand des Bildschirms sieht man eine schwarze Schicht und das ist dann die ölführende Schicht. Rechts ist der Bohrkopf visualisiert, wie er sich durch die Erde bohrt, das ist aber nicht so wichtig. Was du die ganze Zeit machst, ist oben rechts auf den Scanner schauen. Der Scanner ist das interaktive Element, das sieht aus wie so ein Radarschirm mit so konzentrischen Kreisen und in der Mitte ist ein roter Punkt und das, was man hier machen muss, ist, wenn die Bohrung begonnen hat, man muss diesen roten Punkt in der Mitte des Scanners halten. Sonst geht die Abweichung zu hoch. Und man kann mit dem Joystick-Knopf den Druck erhöhen und dann geht der Bohrer schneller, aber dann flattert der rote Punkt auf dem Scanner auch mehr und man hat ein größeres Risiko, den Bohrkopf zu beschädigen. Und das ist im Wesentlichen ein Schaffen-oder-nicht-Spiel. Also entweder man kommt bis unten durch, ehe der Bohrkopf genug Schaden genommen hat, um auszufallen und dann ist die Bohrung misslungen und das Geld weg. Oder man kommt halt bis unten durch und dann ist alles gut. Dann wird man belohnt von einer kleinen Sprudelanimation des Öls oben aus dem Bohrturm. Sehr hübsch. Das Spiel hat übrigens nicht so viele Animationen. Es hat ganz hübsche Grafiken, aber Animationen kommen nicht so oft vor. Also es öffnen sich Fenster und schließen sich so mit einer Verschwinde- und Aufklapp-Animation. Es ist hier das Öl und in den Büros ist jeweils noch eine kleine Animation und das war's schon fast.
Ja, braucht das aber auch gar nicht unbedingt, weil die Actionsequenzen sind ja animierte Sequenzen. Für eine Wirtschaftssimulation ist das ja schon fast luxuriös, gerade zu der Zeit. Ja, nun, also sobald wir diese Ölquelle angebohrt haben, muss man nur noch für die Region Tanks kaufen. Das ist auch netterweise für die jeweilige Region insgesamt, egal wie viele Ölquellen du da hinstellst, die schippern alle in den gleichen Tank. Und wie wir schon gehört haben, um Transport oder sowas müssen wir uns nicht kümmern, sondern im Laufe der Runden laufen jetzt diese Tanks dann immer voll. So gucken, dass die Kapazität so passt. Und dann haben wir halt in jeder Runde ein Auge auf den Verkaufspreis, der von Monat zu Monat fluktuiert. Und wenn uns das angemessen erscheint oder das Konto so langsam ins Minus rutscht, dann muss ein guter Teil von diesem Öl auch wieder verkauft werden. Auch das ist ein simples Menü, da stellst du ein, wie viel von deinem Barrel-Vorrat du verkaufen möchtest. Der Preis ist fix, das variiert nur von Monat zu Monat und von Region zu Region. Und dann wird das Ganze verkauft und mehr Geld ist da. Und dann geht's wieder von vorne los.
Du verkaufst einzeln aus den Tanks heraus oder aus den Regionen heraus. Wenn du in mehreren Regionen Ölquellen hast und damit auch Tanks, dann musst du den Verkaufsprozess mehrmals machen. Also du verkaufst nicht zentral, sondern aus einer Region heraus.
Ja. Ich meine, auch wenn dieser Loop so einfach ist, aber da geht schon los. Das Spiel hat ganz clevere Synergien in seinen Modellen. Das gefällt mir echt ganz gut, weil auf der einen Seite sagt es ja, breite dich nicht so schnell über die Welt aus, das kostet viel Geld. Ja? Du musst erstmal diese 2 Millionen Konzessionen jeweils auf den Tisch legen können, um in andere Regionen zu kommen. Es limitiert dich also erstmal auf eine Region und dort hast du ja auch sinnvolle Synergien. Du hast, wie gesagt, deinen Tank. Na, logisch ist es sinnvoll, da mehrere Ölquellen reinzubauen in die Region, zum Beispiel nach Europa, dann auch nochmal Frankreich anzubohren und Dänemark und sowas, weil fließt ja alles in meine gleichen Tanks. Dann amortisieren sich die Kosten da schneller. Und das ist auch so eine hübsche brettspielhafte Mechanik. Das ist ja ein Felderraster, das wir da in Europa haben. Und wenn ich 3 Ölfelder in einer Reihe nebeneinander baue, entweder horizontal, vertikal oder sogar diagonal, dann blinken die auch so schön, weil das Spiel mir dann sagt, hier hast du jetzt eine Effizienzsynergie, hier sinken fortan die Förderkosten, weil diese Felder nebeneinander sind. Ob sich das rentiert, die 3 nebeneinander zu bauen, das wiederum hängt von den Expertisen ab. Da sind schon auch mal Nieten dabei. Zum Beispiel in Tschechien in meinem Spiel. Da sagt die Expertise, hier hast du laufende Kosten von 187.000 und dafür kriegst du 270 Barrel am Tag. Das ist das Äquivalent, wie wenn du am Volksfest zur Losbude gehst und dann eine Niete aufmachst. Da brauchst du überhaupt nichts drauf zu bauen. Damit kann ich nicht mal meinen SUV betanken von der Förderung aus Tschechien. Von daher bringt das nichts auf das Feld, was drauf zu bauen. Aber aus einer einzelnen Region gibt es sinnvollerweise Synergien, da drin zu bleiben. Und wie macht das Spiel das jetzt auf der anderen Seite, dass es sich trotzdem incentiviert, aber auch gleich global auszuweiten? Naja, das macht es über den Preis. Denn je größer das Angebot in einer Region ist, je größer die Fördermenge dort, desto geringer wird der Preis. Und das hat auch damit zu tun, glaube ich, wie viel du verkaufst. Aber halt je mehr Öl auf dem Markt ist in einer Region, desto geringer der Ertrag. Und wenn du dagegen in eine neue Region gehst, also wenn ich jetzt zum Beispiel rübergehen würde nach Alaska und sagen würde, hier mache ich jetzt mal eine zweite Zweigstelle auf, ist der Preis dort immer hoch, meistens auf 21. Da brauche ich verhältnismäßig viel weniger Förderung, um massenhaft Reibach zu machen. Also so hält das Spiel ganz clever mit seinen einfachen Mechaniken die Balance zu sagen, investiere in eine Region, in der du schon bist, aber irgendwann nimmt dein Grenznutzen ab, jetzt wird es mal Zeit, woanders hinzuspringen, in eine andere Region.
Theoretisch kann man ja in diesen Regionen konkurrieren. Es kann ja der Gegner hier auch einfach Ölfelder kaufen und so. Das macht man am Anfang eher nicht, würde ich sagen. Aber nee, der Computer ist ja zu allen Schandtaten in der Lage und könnte das schon auch machen. Aber am Anfang ist es natürlich einfach eine schlaue Strategie, sich da auszuweichen und eine Region in Besitz zu nehmen und damit erstmal zu arbeiten, bis, wie du sagst, der Grenznutzen sinkt. Genau, aber wenn du Öl verkaufen willst, vor den Ölverkauf hat Gott die Pipeline gesetzt. Da kommen wir dann zum zweiten Minispiel. Das Verkaufen, das ist so ein machtvolles Gefühl, du hast gesagt, da klickt man so an und dann entscheidet man ja selber autonom als Spieler, wie viel man verkauft. Und dann sagt das Spiel, Edge, ich glaube, das kommt vielleicht gar nicht an. Gucken wir mal, mach mal das Minispiel. Sie werden gebraucht beim Pipeline legen. Und anders als bei dem Bohrungsspiel, beim Bohrungsspiel kannst du nämlich das wegkaufen, also für absurdeste Kosten am Anfang des Spiels. Ja. Also du hast am Anfang 5 Millionen und wenn du die Bohrung von einem Spezialisten machen lassen willst, dann kostet das 2 Millionen oder so. Also das ist ja völlig weit weg. Lustig ist übrigens, wie absurd. Du kannst halt wählen, ob du selber bohrst oder den Spezialisten rufst und dann hast du 2 Buttons, um das auszulösen. Der eine ist beschriftet mit Sell und der andere ist beschriftet mit Spe.
Sell Spe.
Und ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Also ich finde das so charmant, aber es ist auch irgendwie ganz schön schräg. Hätte man da nicht eine Farbe nehmen können oder irgendwas, ein Symbol oder irgendwas? Nein, Sell und Spe. 2 3-buchstabige Wörter mit S, die keinen Sinn ergeben. Also naja, das nur als Exkurs. Jetzt muss die Pipeline gelegt werden, weil wir wollten das Öl verkaufen. Das ist ein Minispiel, wo man von oben auf ein Feld guckt und in allen 4 Ecken sind Rohranschlüsse und in der Mitte liegen so ein paar Hindernisse rum. Das sieht ein bisschen aus wie Pipe Mania und man kriegt dann halt 2 angezeigt und was von dem einen zum anderen, also von oben links nach unten rechts zum Beispiel oder umgekehrt, muss man dann diese Pipeline ziehen. Und dazu hat man so Anschlussstücke, die halt rechts angezeigt werden und dann musst du, wenn du halt geradeaus legen willst, auf das Geradeausstück klicken und dann geht halt ein Feld geradeaus. Wenn du dann nach rechts willst, musst du auf das nach rechts biegende Stück klicken und so weiter und so fort. Und das musst du machen gegen den Computer. Der Computer macht das in einigermaßen schneidiger Geschwindigkeit auch.
Ja.
Und wenn der als erster fertig ist, dann kann jemand anders in der Region sein Öl verkaufen und dein Verkauf, den du eben schon quasi durchgeführt hast, gilt nicht, der wird dann rückgängig gemacht. Und das musst du jedes Mal machen, wenn du was verkaufst.
Fast jedes Mal ist Zufall.
Fast jedes Mal ist Zufall, genau. Aber relativ oft, über die Hälfte der Zeit, oder?
Ja.
Ja, die bleibt auch nicht, die Pipeline. Das ist halt ein Minispiel, das einfach an das Verkaufen gekoppelt ist und das kommt oder auch nicht. Und das ist einigermaßen knapp. Man gewinnt das schon die meiste Zeit, aber einmal fehlgeklickt und in die falsche Richtung gebaut oder nicht den direktesten Weg genommen, ist das schon wieder vorbei. Und dann verkaufst du nichts.
Ja, das ist eine Sache von Sekunden. Ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber ich würde schätzen, dass das Bauen der eigenen Pipeline, wenn du weißt, was du tust, keine 10 Sekunden dauert. Und ja, dann ist das schon wieder vorbei, das Spiel. Also, wie du schon sagtest, das hat keine Auswirkungen auf das eigentliche Spiel. Diese Pipeline existiert nicht in der Spielwelt, sondern das ist allein dieses Minispiel und die ist danach auch wieder weg, die Pipeline. Und das ist etwas, was dir vom Spiel aufgezwungen wird, sein Zufallsereignis. Genau wie das dritte Minispiel auch, denn es kann zufällig das Telefon klingeln in deinem Büro, in deiner Runde. Und da können verschiedene Dinge dann passieren. Entweder wird dir ein Lieferangebot gemacht, wo du in einer bestimmten Region eine bestimmte Menge Öl über einen bestimmten Zeitraum liefern sollst.
Zum Festpreis.
Zum Festpreis, genau.
Voll super.
oder es wird dir berichtet, ob eine Sabotage gelungen ist oder ob einer deiner Saboteure ertappt wurde oder sowas. Es kann auch passieren, dass Ölquellen versiegen oder dass deine Tanks niederbrennen. In beiden Fällen muss man dann jeweils nachkaufen oder nochmal neu bohren. Oder es kann eben eine Ölquelle brennen. Die kann man auch einfach brennen lassen. Das bedeutet, dass dieses Ölfeld dann niederbrennt und für einen bestimmten Zeitraum, wenn es komplett niederbrennt, sind das, glaube ich, 6 Monate, also ziemlich lang, keinen Ertrag mehr erwirtschaftet. Und dann ist es halt wieder da. Also das ist ein Ertragsausfall von einem Feld für eine längere Zeit. Und um das aber zu mindern, kannst du auch tätig werden und entweder sagen, hier, ich kaufe mir wieder für teuer Geld einen Spezialisten, die das löschen sollen. Ted Redhair heißt die Firma im Spiel, eine Anspielung auf Red Adair, den berühmten Gründer von Feuerwehren. Die andere Option ist, dass du selber machst, dann kommt das dritte Minispiel. Dann springt ein Männchen mit einem Fallschirm über den brennenden Ölquellen ab, dann landet es unten am Boden, da stehen mehrere Bohrtürme und 3 davon stehen in Flammen. Und dann muss man da hinlaufen mit den Pfeiltasten und mit der Leertaste eine bestimmte Menge Dynamit ablegen. Je öfter man drückt, desto mehr Dynamitstangen werden da davor hingelegt. Und das wiederum hängt davon ab, wie groß die Flamme ist. Du musst also letztendlich abschätzen, wie viel Dynamit brauche ich wohl, was für eine große Sprengung brauche ich, um das zu löschen. Wenn du dich verschätzt nach unten, also zu wenig hinlegst, dann brennt der Bohrturm auf niedrigerer Flamme weiter, dann kannst du halt nochmal hingehen. Wenn du dich nach oben hin verschätzt, dann sprengst du den Turm in die Luft. Dann wird dein Ölfeld beschädigt. Und je nachdem, wie schnell es dir gelingt, dann alles zu löschen, fällt dein Ölfeld dann halt für nicht so lange Zeit aus. Also dann vielleicht nur 1 Monat oder 2 oder 3 oder sowas. Auch das geht ruckzuck, ist super anspruchslos. Du kannst ja eigentlich fast nichts falsch machen. Dein Männchen kann theoretisch sterben, wenn es von einer Explosion erfasst wird. Dann steht es sofort wieder da.
Es hat 3 Leben.
Oder es hat 3 Leben, ja. Aber ich habe nie mehr als eines verbraucht.
Nee, also, ist fast nicht möglich, da zu sterben.
Genau, und auch das geht eigentlich ratzfatz. Dann hast du das Ding gelöscht.
Ja, und Red Adair hast du echt ein bisschen unterverkauft, ne? Der Gründer von Feuerwehr, der ist diese legendäre Gestalt, der auf Ölfeldern immer gearbeitet hat. Seine Firma hat tausende von Ölfeldbränden gelöscht und es gab einen Film über ihn und er wurde gespielt von John Wayne.
Ja, natürlich.
Ja, und ich meine, jetzt mal ehrlich, hast es ja geschafft in der Zeit, oder? Wenn dein Leben verfilmt wird und John Wayne spielt dich.
Ja.
Ich möchte bitte von Brad Pitt gespielt werden. Ist das okay? Naja, also, aber das ist halt, wie du schon sagtest, ein anspruchsloses Spiel. Es ist bloß ein Hindernis, um ein schlechtes Zufallsereignis einen Tick weniger schlimm zu machen oder deutlich weniger schlimm zu machen. Das ist nichts, was dich im Spiel weiter voranbringt und es ist nichts, was in das Spiel organisch eingeflochten ist, weil es kommt halt einfach vom Computer ausgewählt.
Ja, diese Zufallsereignisse, wenn das Telefon klingelt und irgendetwas ist passiert. Und das sind ja immer schlechte Sachen, die passieren. Das einzige Neutrale ist, dass ein Liefervertrag dir angeboten wird. Aber ansonsten gibt es nur schlechte Zufallsereignisse. Und das bestimmt doch in überraschender Stärke den Spielablauf. Denn das ist ja ein rundenbasiertes Spiel. Wenn ich mit meinem Zug zu Ende bin, dann kommt der nächste Spieler dran und so weiter. Und dann, wenn alle durch sind, startet der nächste Monat. Und das Telefon klingelt in so einem typischen Monat mehrmals. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das nicht mindestens einmal klingelt, meistens mehrmals. Und das heißt, irgendwas Schlimmes ist passiert. Eine Ölquelle ist zu löschen, eine Ölquelle ist versiegt, Tanks niedergebrannt und so weiter. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass alle 3 schlechten Sachen in einem Monat passieren. Dazu kommen Sabotage, Diebstahl etc. Dementsprechend, weil das also so häufig passiert, diese Zufallsereignisse, ist man auch in der typischen Runde immer mit mindestens einem von diesen Actionspielen beschäftigt. Die sind nicht die Ausnahme, die sind die Regel. Im typischen Core Loop willst du eigentlich mit dem Öl, das du verkauft hast am Anfang der Runde, solange nicht gerade irgendwie eine richtige Preisflaute ist, möchtest du dann direkt wieder ein neues Ölfeld kaufen. Der typische Ablauf ist, dass du in jeder Runde weiter expandierst. Dafür reicht das Geld in der Regel. Das heißt, du musst mindestens einmal bohren. Beim Verkaufen kommt meistens, eigentlich mindestens einmal, bei mehreren Regionen auch mehrmals, das Pipeline bauen. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass in der Runde auch irgendwo ein Ölfeld brennt. Also in einem typischen Ablauf machst du jeden Monat eigentlich alle 3 Minispiele mindestens einmal. Deswegen müssen sie auch so kurz sein. Und zum Glück sind sie auch so kurz. Keines von denen dauert länger als eine halbe Minute, weil sie in so einer Kadenz auf die Spieler einprassen.
Ja, dafür sind sie natürlich ärgerlich, wenn sie verloren gehen. Also ich finde, das Löschenspiel, ja, mei, das, wenn das halt verloren geht, dann fällt halt Geld aus später, mehr oder weniger. Aber wenn du nicht verkaufen kannst in der Runde, das kann dich schon ganz schön zurückwerfen, weil du das Pipeline-Spiel versaut hast.
Ja.
Das betrifft ja eine ganze Region. Und da ist der Nachteil der Konzentration auf Regionen, wenn du das ganze geförderte Öl aus deiner einen Region zusammenziehst in deinem einen zentralen Tank und daraus verkaufen willst und das geht dann nicht und du musst es um eine ganze Runde verschieben, fällst dir möglicherweise schon ganz schön zurück.
Ja, es ist sogar ein richtiges Risiko, dass du das Spiel verlierst, weil es gibt ja auch ein Ausstiegskriterium. Wenn dein Kontostand minus 5 Millionen erreicht, dann ist deine Firma pleite und du bist raus, unabhängig davon, wie viel Öl du vielleicht auf der hohen Kante hättest. Und im späteren Spielverlauf summieren sich die laufenden Kosten, die man hat, dann auf Millionenbeträge. Also pro Runde laufen 2-3 Millionen allein so durch an Kosten. Wenn du also nicht verkaufen kannst, kann das sein, dass du innerhalb von 2 Runden pleite bist.
Und das ist ein weiteres Incentive, später im Spiel zu expandieren in eine andere Region, damit du halt eine zweite Chance hast zu verkaufen. Also diese Minispiele, so kurz sie sind, zumindest das Pipeline-Spiel bestimmt schon sehr deinen Ablauf, aber eher so im Sinne von, du schaffst es halt 9-mal und 1-mal nicht. Und dann fällt es halt zurück.
Ja. Du hast ja schon erwähnt, dass man die Minispiele aber auch überspringen kann, zumindest das Ölbohren und das Brandlöschen, indem man die Spezialisten anheuert. Und das kostet aber so viel Geld, dass man nach erstem Augenschein sagt, das lohnt sich niemals. Warum sollte ich für 2 Millionen einen Spezialisten anheuern? Das frisst mir den Ertrag dieses Ölfelds für ein halbes Jahr bis zu dem Jahr auf, je nachdem, wie ertragreich das ist. Das ist ja der Wahnsinn. Warum sollte ich das machen? Die Antwort darauf gibt ein weiteres schönes System des Spiels. Wie gesagt, das Spiel hat nicht viele Systeme, aber die, die es hat, greifen echt ganz elegant ineinander. Und zwar ist das der Zeitablauf. Denn wir hatten ja schon gesagt, das ist rundenbasiert, das ist Monat für Monat, aber innerhalb der Monate gibt es Tage. Und jede Aktion, die man im Spiel macht, kostet einen Tag. Wenn ich die Zeitung aufschlage, um zu gucken, was sind gerade die Nachrichten, ein Tag. Wenn ich in meine Bilanz reingucke, um zu sehen, wie stehe ich gerade, ein Tag. Wenn ich eine Expertise beauftrage, um zu schauen, was kostet mich ein Ölfeld, 1 oder 2 Tage. Und so tickert das Ganze runter. Eine Verkaufsaktion zum Beispiel, um jetzt in, keine Ahnung, in Asien meinen Vorrat zu verkaufen, sind 3 Tage weg. Wenn ich 3 Regionen bewirtschaftet habe und verkaufe da jeweils das Öl am Anfang meiner Runde, dann ist schon ein Drittel des Monats rum und ich habe noch nichts weiter getan, außer Öl zu verkaufen. Je weiter man expandiert, je mehr man also in den Regionen unterwegs ist, desto gewichtiger wird der Zeitfaktor. Und das gilt insbesondere dann, wenn auf einmal die Zufallsereignisse auch noch mit dazu kommen. Wenn zum Beispiel ein Ölfeld anfängt zu brennen. Und das Löschen von dem Ölfeld, das dauert auch wieder Zeit. Wenn ich das selber mache, dann kostet mich das mehrere Tage. Das Bohren einer Ölquelle, wenn ich das selber mache, dann kostet mich das Zeit. Und da kann es auf einmal attraktiv sein zu sagen, entweder, ach komm, ich lasse das Ölfeld niederbrennen, mir ist gerade meine Zeit wichtiger, oder zu sagen, okay, ich nehme halt doch die Millionen, oder beim Ölbrand sind es gar nicht so viele, ich nehme halt doch die Millionen in die Hand, um den Ted Redhair zu beauftragen, denn das spart mir Zeit. Dann habe ich meine Tage, die ich vielleicht brauche, um doch noch eine Bohrung durchführen zu können und mein Imperium zu erweitern. Und das bringt mir ja letztendlich Geld. Und was am Anfang in den ersten Runden so aussieht wie unendlich viel Zeit, 30, 31 Tage im Monat, das werde ich ja nie ausschöpfen, wird auf einmal im zweiten, dritten Jahr das knappste Gut des Spiels, sodass du dann anfängst abzuwägen, okay, was mache ich? Du kannst den Monat auch vorzeitig beenden, indem du auf das Kalenderblatt klickst, was auch manchmal eine taktisch geschickte Entscheidung sein kann. Denn je länger du wartest, desto wahrscheinlicher, dass das Telefon klingelt und wieder irgendwas Schlechtes passiert ist. Dementsprechend ist manchmal ganz geschickt zu sagen, okay, der Monat ist jetzt vorbei.
Das ist echt ein gut beobachteter Punkt, finde ich, weil die Zeit ist eine Ressource wie das Geld und du weißt es am Anfang nicht. Du bist halt schon eine ganze Weile im Spiel und hast die ganze Zeit deine Zeit verballert und hast mal so ich bin am Anfang, keine Ahnung, einmal oder so gegen so eine Monatsgrenze gelaufen. Also das Spiel bricht dann deinen Zug ab. Also das ist dann einfach so, der Monat ist um, zack, fertig. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Spieler. Also das zu merken und dann plötzlich seine Spielweise so umstellen zu müssen, dass du halt nicht mehr verschwendest, dass du da taktischer wirst und besser aufpasst und so, mit deiner Zeit wirtschaftest, ist ein ganz cooler Move. Also jetzt nicht überkomplex, logischerweise, ja. Ein weiteres einfaches System. Aber das Spiel hat ja gar nicht so viele Systeme. Aber die, die es hat, spielen ganz clever ineinander.
Ja, es ist halt eine weitere Währung, die Zeit, in einem System, in einem Spiel, in dem deine ursprüngliche Währung, nämlich die Dollar, das Geld, irgendwann unwichtig wird. Also man hat im Laufe einer Partie irgendwann mehr Geld, als man ausgeben kann. Ich hatte dann irgendwann zig Millionen auf dem Konto. Wäre schön, wenn ich das alles wieder in Ölfelder hätte investieren können. Hätte ich natürlich noch mehr verdient, aber es geht dann nicht mehr, weil ich nicht genügend Zeit dafür habe. Dann kommt die zweite Währung ins Spiel, die Zeit, und auf einmal wird es interessanter abzuwägen, welche Aktionen ich machen möchte und welche nicht. Vor allen Dingen, weil wir dann wieder in die Konkurrenz mit den anderen Spielern kommen. Das Spiel hat ja als Missionsstatement ausgegeben, dass es diesen Wettbewerb möchte, dass hier der gemeinere, der schlauere Spieler vorne dran ist und dass man nicht nur nebeneinander spielt. Unterm Strich spielt man auch bei All Imperium nur nebeneinander her. Auf dem Wirtschaftsfeld gibt es praktisch keinen Wettbewerb, außer den um die Ölfelder. Aber wie du schon zu Recht gesagt hast, warum sollte ich eine Region gehen, wo schon ein Konkurrent ist? Es gibt ja genügend andere Regionen. 8 Regionen in der Welt, 4 Spieler. Jeder Spieler kriegt schon mal von Haus aus 2 Regionen für sich, bevor überhaupt die Konkurrenz angeht. Und damit bist du schon echt gut dabei mit 2 Regionen. Die müssen wir auch erstmal alle erschließen. Also auch hier haben wir ein ähnliches Problem, wie wir das damals bei Vermeer schon festgestellt haben. Das Spielfeld ist zu groß. Die Hälfte hätte es sein müssen, damit es wirklich in echte Konkurrenz geht. Also auf dieser Ebene des Wirtschaftsparts gibt es keinen Konkurrenzkampf. Das geht nur über ein mehr oder weniger willkürliches neues System, das sie hinzufügen müssen, damit überhaupt ein Wettbewerb entsteht. Und das ist die Sabotage.
Genau, es gibt noch theoretisch die Möglichkeit, dem Gegner Ölquellen abzukaufen oder sie zu verkaufen. Und das kannst du natürlich als Spieler in einer Absprache nutzen, theoretisch, ja, die halt außerhalb des Spiels ist. Ich bin pleite, ich müsste aus dem Spiel aussteigen, lass uns doch weiterspielen, kauf mir mal eine Ölquelle ab. Oder pass auf, ich höre auf, dich zu sabotieren, wenn du mir diese wertlose Ölquelle abkaufst oder sowas. Aber das ist ein schwaches Element, das auch nicht so viel Nutzen hat im Spiel. Jedenfalls kam mir das so vor. Das einzige Element, was da raussticht, ist die schon von dir angesprochene Sabotage. Die hat eine Repräsentanz auf dem Schreibtisch, das ist nämlich die Schublade. Und in der Schublade ist, wie das Handbuch sagt, Platz für die etwas dunkleren Machenschaften der Firma. Da kannst du jetzt Leute beauftragen. Es gibt eine Reihe von Sabotageorganisationen verschiedener Güte. Die unterscheiden sich darin, wie viel sie kosten und was für einen anderen lustigen Namen sie haben. Die teureren haben eine geringere Chance, erwischt zu werden. Dann kannst du sie ausschicken, um eins von 4 Sachen zu machen. Nämlich, sie können Ölfelder anzünden. Dann ist genau dasselbe wie das Zufallsereignis, Ölfelder anzünden. Du kannst die Hausbank des Konkurrenten ausrauben. Du kannst Handelsvertreter bestechen, die für den Öleinkauf verantwortlich sind. Und du kannst Öltanks sprengen. Das gibst du so in Auftrag, zahlst dein Geld dafür. Und dann wartest du ausnahmsweise auf ein positives Ergebnis eines Anrufs. Dann hast du es geschafft oder auch nicht. Und wenn nicht, wenn der dabei erwischt worden ist, dann gibt es ein Gerichtsverfahren.
Genau, und bei dem Gerichtsverfahren werden dann der schuldigen Partei, also dem sabotierenden Spieler, der ertappt wurde, Ölquellen weggenommen. Bis zu 4 Stück. Und eine davon geht sogar noch an den geschädigten Spieler. Also das tut dann schon weh. Das muss auch drin sein, dieses Sabotage-Element, damit überhaupt der Wettbewerb entsteht zwischen den Spielern. Aber auch hier, finde ich, macht das Spiel das ganz elegant. Es gibt in so einer Partie idealerweise ja eine Dynamik, dass Spielmechaniken sich verändern oder dass neue Möglichkeiten sich aufschließen. Und in dem Wirtschaftspart gibt es da nur sehr wenig. Die einzige wesentliche Variation ist, dass du dir mit mehr Geld auch Offshore-Plattformen leisten kannst. Du bohrst am Anfang nur an Land, weil eine Ölbohrplattform im Meer zu teuer ist. Die hat laufende Kosten in Millionenhöhe in der Regel und auch die Anschaffung kostet dann nochmal doppelt oder dreifach so viel wie an Land. Das heißt, erst im Midgame geht es los, dass man anfängt, diese Ölbohrplattformen zu erschließen. Die sind auch von der Effizienz viel schlechter. Also die haben im Verhältnis zu den Kosten einen geringeren Ertrag. Dafür aber fördern sie eine größere Menge. Und wenn es dann irgendwann nur noch darum geht, so viel Öl wie möglich auf den Markt zu pumpen, um Geld zu machen, dann funktioniert das eben am besten über die Offshore-Plattformen. Übrigens noch kleine Randbemerkung, die Ölbohrinseln verändern dann auch zwei der Minispiele, nämlich das Bohren nach Öl. Das ist dadurch viel einfacher, weil du ja überwiegend durch Wasser bohren musst. Und das Löschen-Minispiel fällt ganz weg. Die Ölbohrinseln können zwar auch brennen, aber das Minispiel funktioniert ja in seiner Standardform nicht mehr, weil da läuft ja ein Männchen am Boden rum und geht zu Ölbohrtürmen. Das funktioniert natürlich im Meer nicht, da ist da Wasser. Und anstatt das Minispiel anzupassen, hat sich das Team dann entschieden, naja, dann geht's halt da nicht. Hast du Pech gehabt, dann musst du zwangsläufig Geld ausgeben für Ted Redhair, weil du es nicht selber löschen kannst. Aber das ist die einzige Varianz, abgesehen davon, dass wir vorhin schon gesagt haben, dass man halt dann auch mit einer gewissen Geldschwelle in neue Regionen gehen kann, die im Spielverlauf drin ist. Ansonsten schließt sich da keine weitere Möglichkeit auf. Und da kommen wir dann eben zur Sabotage, weil irgendwann geht es ja darum zu bestimmen, wer jetzt das Spiel gewinnen wird. Entweder weil die eingestellte Spielzeit sich so langsam dem Ende nähert oder weil ein Ziel darin besteht, der einzige Überlebende zu sein oder eine gewisse Menge Geld zu haben. Und dann muss man im späteren Spielverlauf halt auch wirklich anfangen, nicht nur selbst auf das Ziel hinzuarbeiten, sondern auch die Konkurrenten aktiv daran zu behindern, dass sie ihre Ziele erreichen. Und da verschiebt sich dann nochmal der Spielschwerpunkt ein bisschen von dem eigentlichen Wirtschaftspart, also des Investierens der Zeit, die man hat, in das Erwirtschaften von Geld, hin zu Investieren von Zeit ins Schädigen von Gegnern.
Genau, und das kann natürlich bei vier Spielern auch nochmal eine ganz andere Spielerdynamik daraus entstehen. Wenn du halt vorher ein bisschen voreinander hergespielt hast oder sich vielleicht eine regionale Konkurrenz ergab, können jetzt natürlich auch einfach drei Spieler sagen, so, Christian, es reicht jetzt. Jetzt gehen wir alle gegen dich oder so.
Ja, ihr Deppen.
Das ist ja auch eine logische Dynamik, die solche Vierspieler- oder Dreispielerpartien dann spannender macht.
Genau. Das ist Oil Imperium. Was hältst du davon? Wie gut gelingt dem Spiel das, was es sich vorgenommen hat?
Ach, es ist ja immer die Frage mit dem, wie man im eigenen Anspruch gemessen wird. Ich finde, aus heutiger Sicht ist das jetzt nicht deutlich interaktiver als andere Spiele, die bis dahin gekommen sind. Also ich finde dieses Herabwürdigen der Konkurrenz so ein bisschen, ja, in diesem Text da im Handbuch und zu sagen, bei uns ist das alles ganz anders. Ich finde, das geht minimal nach hinten los. So stark ist die Einflussmöglichkeit auf die anderen Spieler nicht. Und wenn, dann hätte ich es immer schöner gefunden, es wäre eine stärkere Verknappung des Gutes und dadurch eine Konkurrenz und nicht eine bisschen wesensfremde Sabotagemöglichkeit. That being said, ich habe aber in den 90er Jahren damit ganz schön viel Spaß gehabt mit mehreren Leuten vor dem Computer. Das hat nämlich schon funktioniert. Also das Oil Imperium war für uns ein beliebtes Spiel im Freundeskreis. Ein Spiel, das wir alle gut fanden, das wir alle gern gespielt haben und das auch zu interessanten Mehrspielersituationen vor dem Bildschirm geführt hat.
Ja. Das würde ich so unterstreichen. Mein Bruder hat mich neulich daran erinnert, dass wir als Jugendliche Oil Imperium auf dem PC gespielt haben. Und er weiß das deswegen so genau, weil da nämlich ein traumatisches Ereignis damit verknüpft ist. Und zwar begab es sich, dass wir an einem schönen Sommertag alleine zu Hause waren. Im Wohnzimmer flog unser Haustier, unser Nymphensittich Poldi, fröhlich herum und wir beide saßen vor dem Computer und haben Oil Imperium gespielt und dabei ist uns entgangen, dass wir beim Reinkommen durch die Terrassentür entweder falsch geschlossen haben, nicht aufgepasst haben, auf jeden Fall war da eine Lücke und Poldi hat das genutzt, um zu entfliehen. Da gab es natürlich große Tränen, wir haben ihn auch nie wiederbekommen und Schuld ist Oil Imperium. Das kann mir das nicht anders erklären. Das muss das Spiel gewesen sein. Nein, Quatsch. Also, warum hat mich Oil Imperium damals fasziniert und fasziniert mich auch heute? obwohl oder vielleicht gerade weil es ein vergleichsweise unkomplexes Spiel ist, mit wenigen, aber durchdachten und eleganten Mechaniken macht das überraschend viel Spaß. Man kommt schnell rein, es überfordert einen nicht und hat trotzdem einige Handlungsmöglichkeiten und es erzeugt sogar ein richtiges Stressgefühl durch die Zeitlimitierung und weil dieses scheiß Telefon die ganze Zeit bimmelt. Und dann stellt sich immer die Frage, ist alles, was ich für diese Runde geplant habe, so umsetzbar? Wird mir das gelingen oder geht mir die Zeit aus? Muss ich jetzt doch nochmal den blöden Brand löschen und dann habe ich nicht mehr genug Zeit, um noch Öl zu verkaufen oder sowas. Und es hat einen insgesamt in so einer Runde ein schönes Pacing. Die Minispiele sind angenehm kurz, alles ist gut erreichbar, die Menüs sind ein bisschen komplizierter, als sie sein müssten, aber das ist alles nicht so schlimm. Für die Zeit ist das wirklich schön gemacht. Und es hat diese schönen Vereinfachungen, dass es sich nur auf Produktion und Verkauf konzentriert. Auch so Kleinigkeiten wie, dass die Qualität und die Einsatzdauer von einem Saboteur oder Detektiven zusammenskalieren, dass das ein Wert ist statt nur zwei. Oder in jedem anderen verdammten Wirtschaftsspiel hättest du am Anfang erstmal einen Kredit von der Bank aufgenommen, auf den du dann Zinsen zahlst und dann kannst du es wieder abzahlen und neue Kredite aufnehmen und sowas. Gott sei Dank gibt es das nicht in Eul Imperium. Die Bank ist raus. Du kannst nur das Geld ausgeben, das du hast und das ist wunderbar in dieser Vereinfachung. Aber auf der anderen Seite, obwohl es relativ zügig ist, sind die Runden doch so lang, dass es mit vier Spielern echt quälend werden kann, zu warten, bis du wieder an der Reihe bist. Da funktioniert es nicht gut. Es hat den Wettbewerb, den unmittelbaren, nicht, den es postuliert. Also dieser Anspruch ist nicht erfüllt. Die Spieler spielen immer noch nebeneinander und nicht gegeneinander. Und letztendlich muss man auch sagen, dass sich dieser spezifische Mix dieses Spiels, also Wirtschaften, Management und Action nicht durchsetzt. Also da gibt's keine Nachahmer, keine großen, die so wären wie Eul Imperium. Vermutlich, weil die Actionsequenzen nicht auf das Kernversprechen einzahlen. Die tragen nichts zum Wettbewerb bei. Die spielst du ja für dich, du spielst die nicht gegen andere. Ja, es verlängert nur die Wartezeit. Ja, da ist Schadenfreude, wenn der Gunnar die Pipeline nicht legen kann und deswegen kein Öl verkaufen kann, aber es wiederholt sich alles viel zu oft. Und der Kern des Spiels ist natürlich schon das Wirtschaften. Also es ist ein bisschen so, als würden wir ein Brettspiel spielen und das alle zwei Minuten unterbrechen, um Ringe werfen oder Entenangeln zu spielen. Ja, das ist lustig und das bringt Abwechslung, aber daraus entsteht keine neue Spielform. Das ist eine kuriose Variante von einem Kernspiel. Also das ist ein bisschen ein Irrweg, auch wenn später deutsche Wirtschaftssimulationen in den 90ern immer noch Geschicklichkeitselemente drin haben. Auch bei Patricia kannst du die Kämpfe selber schlagen und bei Pizza Tycoon selber die Restaurants sabotieren. Also so ganz verabschiedet sich das Genre da noch nicht davon, aber das ist eher ein Nebengedanke. Aber was Eul Imperium wirklich Bleibendes schafft, mal abgesehen davon, dass es in sich ein gelungenes und schönes Spiel ist, ist die Anschaulichkeit. Die Tatsache, dass hier die grafische Präsentation in den Mittelpunkt rückt, dass es möglichst visualisiert wird, dass viel gezeigt wird und wenig erklärt, das ist etwas, was wegweisend wird. Die Wirtschaftssimulationen, die deutschen in den 90er Jahren, sind schöne Spiele. Sie sind zeigefreudige Spiele. Sie gehen noch einen Schritt weiter als Eul Imperium, wie wir das schon gesagt haben, und integrieren das Interface auch noch ins Bild. Das ist etwas, wo Eul Imperium ein wirklicher Vorgänger und ein Vorbild ist für das, was dann später kommt.
Ja, habe ich nichts gegen, Christian, was du da gesagt hast und habe auch nicht, ausnahmsweise mal, nicht so richtig viel hinzuzufügen. Es ist insgesamt ein gelungenes Spiel in diesem spezifischen Mix. Also sagen wir mal so, wenn ich frei wählen dürfte, würde ich die Geschicklichkeits- und Actionsequenzen in allen Wirtschaftssimulationen abschaffen. Ja. Also so auch hier. Die sind, das kam vielleicht ein bisschen zu kurz, in dem späteren Verlauf der Partie ist auch mal gut. Ich finde, am Anfang ist es schon noch okay, aber dann reicht's auch mal.
Sie sind auch nicht gut genug als Minispiel, um wirklich dauerhaft Spaß zu machen. Insbesondere das Pipeline-Verlegen nicht, weil das viel zu einfach ist. Wenn du einmal deine Routine gefunden hast, dann gelingt dir das immer.
Ja, also auch das Feuerlöschen ist halt auch kein besonders gutes Spiel und sieht auch echt ganz anders aus als der Rest, diese ganzen Spiele. Das Einzige, wie ich finde, das sich gut und auch logisch in die Metapher des Spiels einfügt, ist das Ölbohren. Also jetzt auch nicht das Hammerspiel, aber ich finde es spannender als die beiden anderen. Und du hast halt das Gefühl, du machst halt wirklich was jetzt im Spiel bleibt.
Ja.
Du machst damit diese Ölquelle möglich und die habe ich selber gebohrt. Baby, ja, ich habe die selber gebohrt, die Ölquelle. Ich bin nicht wie diese anderen Ölmagnaten, die da jemanden kommen lassen. Ich bohre meine Ölquellen noch selber. Und das finde ich ein gutes Gefühl. Das hat mich auch von den Spielen am wenigsten gestört, obwohl das auch ein bisschen stressiges Spiel ist. Ich meine, die ganze Mechanik ist ja, einen Punkt in der Mitte eines Kreises zu halten. Das ist jetzt auch nicht das hammermäßigste Ding, aber das ist schon noch okay. Aber insgesamt finde ich es besonders ärgerlich halt auch, dass das Pipeline-Spiel, was das mit den stärksten Auswirkungen ist, dass das nicht abschaltbar ist oder weg kaufbar ist wenigstens.
Ja, und dass sie dir aufgezwungen werden. Wären die inhärent besser, also abwechslungsreicher und wäre es immer deine Wahl, sie zu machen, dann wäre das nochmal ein ganz anderer Schnack, weil der Wert, den sie auf jeden Fall haben, auch so wie sie jetzt sind, imperfekt wie sie jetzt sind, fällt auch unter dieses Rubrum der Anschaulichkeit. Es gelingt Oil Imperium besser, finde ich, als jedem anderen Wirtschaftsspiel vorher. Auch besser als Pots of Call, sein Szenario greifbar zu machen. Und das ist ja ein grundlegendes Problem, das Wirtschaftssimulationen haben, dass die halt so wahnsinnig abstrakt sind. Auch hier, du sitzt am Schreibtisch und managst irgendein Wirtschaftsimperium, ein weltumspannendes. Aber das Spannende an dem Thema, auch deswegen, warum sich Menschen ja ursprünglich mal interessieren für dieses Spiel, für diese Wirtschaftssimulation und nicht irgendeine der anderen da draußen ist, weil sie Interesse am Ölgeschäft haben. Und das, was sie damit verbindet, das, was sie in Dallas und Denver Clan gesehen haben, die Bilder, die sie im Kopf haben. Das gelingt Oil Imperium auch mit den Minispielen, das greifbar zu machen. Da wird nach Öl gebohrt, da stehen die Öltürme und brennen und du musst hin und sie löschen. Da wird eine Pipeline verlegt. Das hat einen Wert für die Atmosphäre des Spiels, den man nicht unterschätzen soll, trotz der Tatsache, dass sie nicht ideal gelungen sind.
Das ist auf jeden Fall wahr. Und ich meine, wir müssen auch mal das Konkurrenzumfeld beachten. Ja, wir sind im Jahr 1989. Ey, keins dieser Minispiele ist so schlimm wie das Einparken bei Pots of Call. Ey, so eine Geißel der Menschheit, ey, dieses Einparken. Also ich meine, einen Bohrturm löschen ist jetzt nicht das Hammer-Minispiel und braucht auch ein bisschen Präzision und so. Aber mei, es hat einen Bohrturm löschen. Ist ja schon ganz geil. Ich habe einen Bohrturm gelöscht. Ich bin quasi John Wayne. Aber ich habe das scheiß Schiff eingeparkt. Ist ja auch nichts, was auf meinem Grabstein stehen soll.
Ja.
Also das war auch noch so der ärgerlichste Teil von dem Reedereigeschäft. Der unglamouröseste, ärgerlichste Teil ist das Einparken im Hafen.
Ja, also das, da machen wir eine eigene Folge zu Ports of Call. Das hat halt dafür, du hast dann was geleistet, wenn du es geschafft hast, weil es halt auch so knifflig ist. Dafür dauert es so lang. Das ist halt hier schon gut erkannt, würde ich sagen. Entweder zufällig oder absichtlich, aber diese Dinger sind kurz. Die sind kurz und knackig und das müssen sie auch sein, weil sie halt in so einer Fülle kommen. Ja. Aber gut. Okay, so, also jetzt haben wir beschrieben, wie es zu Oil Imperium entstanden ist. Wir haben beschrieben, wie das Spiel ist und was für gute Grundlagen es dabei hat. Jetzt geht's noch darum, die Geschichte weiter zu erzählen, wie es sich denn schlägt jetzt eigentlich im Markt und vor allen Dingen, was die Leute, die dahinter stecken, denn davon haben. Wir haben schon gesagt, im Juli 1989 ist Oil Imperium in Deutschland auf dem Markt, aber Reline will das Spiel von Anfang an nicht nur hierzulande rausbringen, sondern auch in Europa und den USA. Wir haben ja vorhin die Kalkulation schon gehört, wir haben sie noch im Kopf. 3/4 der Verkäufe bitte im Ausland. Deshalb entwickelt das Team in Darmstadt parallel auch gleich eine englische Sprachversion mit. Die 4 Entwickler haben da ihr Schulenglisch am Start und das reicht leider nicht so weit, wie es notwendig wäre. Der Holger Gehrmann, der schickt am 4. März 1989 auch einen Brief und teilt da diplomatisch mit, Zitat, euer Englisch ist übrigens nicht gerade perfekt. Deswegen bräuchten wir alle Texte des Spiels ausgedruckt, damit unsere Übersetzerin sie korrigieren kann. Zitat Ende. Und das Team schickt dann auch einen Komplettauszug aller Texte im Spiel und deswegen wissen wir auch, wie viele das sind. Oil Imperium enthält genau 193 Zeilen Text. Für eine Wirtschaftssimulation gar nicht so viel, finde ich. Die Veröffentlichung der internationalen Fassung verschiebt sich dann auch ein bisschen nach hinten. Im Juli 1989, da ist ja wie gesagt die Amiga-Fassung hier in Deutschland schon auf dem Markt, da schickt diese Übersetzerin, die Rachel Gauntlet, ein 5-seitiges Fax mit Textkorrekturen, überwiegend Groß-Kleinschreibung und Grammatik und sowas. Also statt successful oil sold soll doch da bitte stehen oil successfully sold. Und sie schlägt auch vor, den Namen der Zeitung im Spiel doch sicherheitshalber zu ändern. Die heißt nämlich Financial Times und die Financial Times gibt's wirklich. Da solle man doch lieber Financial News draus machen. Aber das passiert nicht. Nicht nur, dass die Zeitung nicht umbenannt wird, keine der Änderungen aus ihrem Fax findet den Weg ins Spiel. Die europäische Fassung von Oil Imperium erscheint mit dem wackeligen Englisch des Entwicklerteams. Die Rachel Gauntlet zum Beispiel hat angemahnt, dass der Satz, der bei einer Gerichtsentscheidung immer fällt, nämlich "The judge hopes that this judgment will lead the guilty person the right way", dass das doch lieber geändert werden solle in "The judge hopes that the guilty party will now refrain from undertaking further illegal actions". Aber in der englischen Fassung steht nach wie vor der erste Satz. Warum das passiert ist, wissen wir nicht. Das konnte uns auch keiner der Entwickler erklären. Offensichtlich haben es diese Korrekturen nie ins Spiel geschafft. Was sich ebenfalls nicht ändert, ist der Name. Auch in England erscheint das Spiel unter dem Namen Oil Imperium. Viel naheliegender wäre Oil Empire gewesen. Die Übersetzerin, die Rachel Gauntlet, hat das aber übrigens auch gar nicht beanstandet. Vielleicht, weil das Wort Imperium im britischen Englisch durchaus existiert, aber es ist halt ein veralteter Begriff. Nun ja, also auf jeden Fall. Die englische Fassung existiert, wenn auch in dieser ursprünglichen Form, und im dritten Quartal 1989 erscheint das Spiel dann auch in Europa, also in England, Benelux, Frankreich und Italien. Die Handbücher sind dafür übersetzt, aber Packung und Spiel bleiben in Englisch.
So, und hat es sich denn gelohnt? Das Oil Imperium wird in Deutschland ein Überraschungserfolg und für Reline, die sind ja erst in ihrem zweiten Jahr des Bestehens, der Durchbruch. Das Spiel kriegt in der deutschen Fachpresse wohlwollende bis gute Bewertungen, aber jetzt keine ganz überragenden, außer vielleicht in der ASM. Aber wer kriegt in der ASM keine überragende Bewertung?
Ist auch nicht überragend in der ASM.
Ja, eine 9 von 12 kriegt es in der 7,89. Ja, okay, das ist auch nur gut. In der Powerplay holt es eine 70, im Amiga Special holt es bei der Wertspielbarkeit 7 von 10. Das Amiga Magazin gar nur befriedigend und die 64er zückt 6 von 10 Punkten für die C64-Fassung. Aber dann passiert was, ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals irgendwo gesehen habe. In England sind die Wertungen durch die Bank deutlich besser. In der Amiga User International kriegt es 89%. Die Amiga User International nennt das Spiel im Inhaltsverzeichnis übrigens Imperium, was ich total charmant finde.
Ja. Das Beste aus beiden Welten.
Ja, einfach konnten sich halt nicht entscheiden, ist halt schwierig. In der CU Amiga ist es 85, in der Zero 84 und in der ACE 835 von 1000.
Spektakuläre Wertungen.
Spektakuläre Wertungen.
Deutsches Wirtschaftsspiel.
Ja. Krass. Und mit der Übersetzung. Und in England, wo deutsche Spiele ja immer auf die Fresse bekommen haben bislang und auch ja später noch. Also das ist schon ganz erstaunlich. Naja, was die Presse sagt, ist das eine. Wichtiger ist natürlich, was die Spieler denken. Und in der Leser-Hitliste der Powerplay steigt Oil Imperium Ende 1989 auf Platz 20 ein, arbeitet sich dann bis in die Jahresmitte 1990, also in die Ausgabe 98, bis auf Platz 11 hoch, auf dem C64 sogar bis auf Platz 4. Und der Titel hält sich ein Jahr lang, fast ein Jahr lang in den Lesercharts. Das ist natürlich nicht ein Ausdruck der Verkaufszahlen. Da ist der große Schwung schon lang vorbei. Ja, das ist halt natürlich wie heute. Das Spiel verkauft sich in den ersten 6 Monaten und dann ist es halt schon fast weg. Aber das Spiel kommt ja auch nochmal in ein paar Compilations und wird nochmal neu aufgelegt und so. Vielleicht liegt es daran, aber wahrscheinlicher ist es, dass es daran liegt, dass es natürlich raubkopiert wird. Und dass die Leute, die es raubkopieren, es aber immerhin mögen und es dann auch hochraten in den Rankings.
Genau, das sind ja Leser-Einsendungen, diese Leser-Hitlisten. Aber das Entscheidende sind natürlich die Verkäufe. Die ASM hat in der Zeit eine Rubrik namens Hotline. Das ist eine Verkaufscharts-Tabelle, die basiert, es gibt damals noch keine repräsentative Marktbetrachtung von den Spieleverkäufen. Dafür ist die Branche zu jung. Aber die ASM fragt halt ein paar Händler, die dann freiwillig dort ihre Verkaufszahlen einreichen. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber da machen mit Bomiko und Rushware immerhin 2 der deutschen Vertriebe auch mit. Und Rushware ist ja der Vertrieb von Oil Imperium. Im März des Jahres 1990 erreicht Oil Imperium in dieser Liste den Platz 17. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel schon seit einem Dreivierteljahr auf dem Markt ist. Also die erste große Verkaufswelle ist da eigentlich schon vorbei. Also wir hätten jetzt angenommen, dass es im Herbst 1989 vielleicht sogar für die Top 10 der bestverkauften Spiele in Deutschland insgesamt hätte reichen müssen. Aber das lässt sich nicht belegen. Da gibt es keine Listen dafür. Was uns dagegen vorliegt, sind die Quartalsabrechnungen, die Reliant dem Team um Alexander und Thomas geschickt hat. Die beginnen im dritten Quartal des Jahres 1989 und enden im vierten Quartal 1990, umfassen also 6 Quartale insgesamt. Die Abrechnungen enthalten ein paar Fehler, die rückwirkend dann korrigiert wurden, aber das ist nicht ganz nachvollziehbar, deswegen ergibt sich so eine gewisse Unschärfe, aber nichtsdestotrotz lässt sich der wirtschaftliche Erfolg des Spiels daraus ganz gut hochrechnen. Also, wir erinnern uns, in seiner ursprünglichen Kalkulation hatte Holger Gehrmann angenommen, dass 20.000 Stück verkauft werden und ein Viertel davon, ungefähr 5.000 Stück, in Deutschland. Laut diesen Quartalsabrechnungen verkauft Oil Imperium insgesamt zwischen 50 und 55.000 Stück. Da kommt dann später noch, wie du schon sagtest, Zweit- und Drittverwertung dazu in Budgetserien und Sammlungen und so. Also schätzen wir, dass das Spiel auf seine Lebenszeit ungefähr 60.000 Stück verkauft haben dürfte.
Ich glaube, das ist am unteren Ende, weil auf diesen Heft als Spieldingern von Computec, da kommt das doch auch nochmal, und wenn die unter 5.000 oder 10.000 aus dem Markt gegangen sind, das würde mich sehr wundern, wegen der Unwägbarkeiten des Zeitschriftenvertriebs.
Ja, guter Punkt. Dann wird da nochmal ordentlich was dazukommen, aber da sind wir ja dann schon in der Drittverwertung, also weit nach der ursprünglichen Lebenszeit. Ob das jetzt 60, 70 oder 80.000 Exemplare sind, das klingt nicht so viel. Aber das ist ja erstens mal das Dreifache von dem, was der Gehrmann ursprünglich avisiert hat für das Spiel. Und das ist für die Zeit ordentlich. Zumal für ein Spiel, das aus Deutschland kommt. Das Oil Imperium ist kein Mega-Hit. Ja, das ist nie ganz oben in den Verkaufscharts. Das ist nicht der ganz große Kracher. Aber das ist ein völlig okay laufendes, überdurchschnittlich erfolgreiches Spiel. Zumal, wenn man bedenkt, wie niedrig die Herstellungskosten dafür gewesen sein dürften. Weil, wie gesagt, das Team, das es gemacht hat, hat dafür ja nichts bekommen während der Zeit, wo das Spiel entstanden ist. Von diesen 60.000 verkauften Exemplaren, wenn wir jetzt mal die Zeitschriftenverwertung ausklammern, entfallen ungefähr 30% auf die Amiga-Version. Und damit ist das nicht die erfolgreichste Plattform. Die erfolgreichste Plattform für Oil Imperium ist der C64, nach reiner Stückzahl. 35% aller Exemplare wurden darauf verkauft, so um die 19.000 Stück. Tja, und wie ist es jetzt mit dem internationalen Erfolg? Naja, der Erfolg in Europa ist überschaubar. Am Ende weisen die Quartalsabrechnungen an das Team so zwischen 8.000 und 10.000 verkaufte Exemplare im europäischen Ausland aus. Also auf die Lebenszeit ungefähr ein Sechstel der Gesamtverkäufe. Aber zu dem Zeitpunkt hat Reliant das ja nur in Europa rausgebracht. Und da ist ja noch ein größeres Ziel, das sie im Auge haben, nämlich den US-Markt.
Also, wir haben einen kleinen Hit in Deutschland und moderaten Erfolg in Europa und zumindest mal ideellen Erfolg in England. Jetzt soll auch der US-Vertrieb folgen. Der Heimcomputermarkt in den USA ist natürlich der größte der Welt. Also setzt man da große Hoffnungen drauf. Aber weder Reliant noch Softgold haben eigene Vertriebswege in den USA. Das heißt, sie brauchen unbedingt einen Partner, einen lokalen Partner, der ihnen den Markt aufschließt. 1990 zeigt Reliant Oil Imperium auf der Winter CES in Las Vegas. Das ist die Computer Electronics Show, CES natürlich korrekterweise. Das ist die wichtigste Messe der Ära. Wir haben da groß drauf rekurriert in den SFT-Folgen zu Commodore. Kurz darauf sendet der Holger Gehrmann in einem Brief positive Signale an das Oil Imperium Team. Mehrere US-Publisher hätten Interesse signalisiert, darunter Bruderband und Epix. Namhafte große Publisher. Am interessantesten erscheint dem Gehrmann aber ein Vorschlag von Intracorp. Das ist ein Publisher aus Florida, der hat unter dem Label Capstone Spiele veröffentlicht und der hat gerade ein Spiel zur Fernsehserie Miami Vice auf den Markt gebracht. Und die Intracorp-Leute, die haben auch die Lizenz für Spiele zu Dallas, sagt Gehrmann. Und da schlösse sich der Kreis. Das wäre natürlich der Verkaufshammer, wenn das Spiel umbenannt werden könnte und wäre jetzt ein Spiel zu Dallas. Und Intracorp hat schon mal signalisiert, dass sie 35.000 Stück abnehmen würden. Der Gehrmann findet das sogar noch zu niedrig für die USA und denkt, dass er anderswo noch mehr rausholen kann. Dabei wäre das ja eine Verdopplung seiner Stückzahlen zu der Zeit, weil zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief schreibt, hat er in Deutschland und Europa auch nur 35.000 Stück verkauft. Naja, um guten Eindruck zu machen bei den Publishern, bittet er das Team jetzt, schnell noch eine Demo-Version zu machen. so schnell wie möglich, dass sich das nämlich lohnt. Das sähe man am jüngsten Reline-Spiel. Da haben sie nämlich das Rollenspiel Legend of Faerghale, das ein bisschen Bard's Tale-mäßig ist. Und dafür haben sie einen Vertriebsvertrag mit SSI unterzeichnet. Also es geht durch die Decke für Reline hier.
Ja, aber so kommt es nicht. Oil Imperium landet nicht bei Apex, nicht bei Broderbund, nicht bei Intracorp, genauso wenig wie Legend of Faerghale über SSI erscheint. Alles Luftschlösser. Beide Spiele gehen in den USA an eine viel kleinere Firma. Wie der Holger Gehrmann dem Team dann im Mai 1990 mitteilt, man sei sich nun handelseinig geworden mit Electronic Zoo. Wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, ist das keine Schande. Das ist zu dem Zeitpunkt ein Publisher, der vor nicht allzu langer Zeit erst gegründet wurde. Der stammt aus Baltimore. Die Verbindung zu Electronic Zoo scheint über Softgold gekommen zu sein, also über diese Firma in dem Konglomerat Rushware Rainbow Art Softgold, die da in Gütersloh sitzen. Und mit denen ist Reline eng verbandelt, weil über die macht die Firma den Vertrieb. Also da werden die Spiele hergestellt und in die Läden gestellt. Da scheint also die Verbindung zu Electronic Zoo auch herzukommen, denn Electronic Zoo bringt in der Folge dann auch einige Softgold-Titel oder Rainbow Arts-Titel auf den US-Markt, also Berlin 1948 zum Beispiel oder Abandoned Places, was auch ein Rollenspiel ist. Aber damit Oil Imperium in Amerika rauskommen kann, muss es nochmal angefasst werden. Dieser denglische Titel, der hierzulande oder im europäischen Ausland funktioniert, der hat ausgedient. Das Spiel wird umgetauft und heißt ab jetzt Black Gold. Es gibt übrigens hierzulande 1992 auch ein Spiel von Starbite namens Black Gold. Das ist auch eine Wirtschaftssimulation, aber im Kohlebusiness. Und das hat überhaupt nichts mit dem Black Gold, also der US-amerikanischen Fassung von Oil Imperium zu tun. Auf jeden Fall hat Electronic Zoo noch eine Liste von Änderungswünschen. Überwiegend sind das Anpassungen an US-Standards, also das Datumsformat muss geändert werden, die Schreibweise der Währung muss geändert werden, ein paar Begrifflichkeiten müssen geändert werden und so weiter. Und Ende Mai sagt das Team um Alexander und Thomas zu, diese Änderungen umzusetzen und also eine Amiga-Version von Black Gold für den US-Markt zu liefern. Das erledigen sie dann wohl auch im Laufe des Junis. Doch die Umsetzung für andere Plattformen, die liegt jetzt nicht bei dem Originalteam, die zieht sich. Im Dezember 1990 erwähnt Holger Gehrmann in einer Quartalsabrechnung so quasi nebenbei, dass Electronic Zoo immer noch nicht alle Versionen von Black Gold, also Versionen für alle Plattformen, abgenommen habe. Das heißt, die sind noch nicht mal auf dem Markt. Und man weiß auch nicht so genau, oder wir wissen zumindest nicht so genau, wann diese US-Version eigentlich erschienen ist. Aber es wird nicht vor 1991 gewesen sein. Also wie gesagt, das Originalspiel kam hierzulande im Juli 1989 und die US-Version kommt mindestens 1,5 Jahre später. Auch Verkaufszahlen sind nicht überliefert, aber wir dürfen davon ausgehen, dass es weit weniger als die 35.000 Stück waren, die Holger Gehrmann Anfang 1990 da in den Raum gestellt hatte. So oder so, egal wie viele Exemplare das jetzt noch in den USA gewesen sein mögen, das Team um den Alexander Schulenburg und den Thomas Kruser, die haben da nichts davon, denn die liegen 1990 bereits im Clinch mit Reline und es geht ums Geld.
Hören wir dazu nochmal Thomas und Tobias direkt.
Also mit dem Geld, das war ein etwas trauriges Thema.
Ich weiß nur, dass es immer ein Kampf war, da die Abrechnung zu bekommen.
Genau, die Hintergründe kann ich auch nicht sagen. Reline hatte ja irgendwie mit Softgold Streitigkeiten, Probleme, wie auch immer. Jedenfalls waren sie nicht in der Lage, alles zu zahlen, was uns nach dem Vertrag geschuldet hätten. Also an dem Erfolg haben wir nicht so partizipiert, wie vielleicht halt sozusagen unserer Leistung auch angemessen gewesen wäre.
Das Team erhält zwar den vertraglich vereinbarten Vorschuss bei Abgabe von 10.000 D-Mark und der wird dann auch erstmal bei den Tantiemen gegengerechnet. Aber schon mit der ersten Quartalsabrechnung im Q3 1989 hat Oil Imperium so viel Geld erwirtschaftet, dass das Team gegenüber dem Vorschuss 20.000 Mark im Plus ist. Das Team bekommt an jeder verkauften Amiga-Fassung 2,90 Mark und für die Portierung rund 1 Mark. Das entspricht diesen vorher festgelegten Anteilen an den Umsätzen. Und schon diese erste Quartalssumme kann oder will Reline nicht am Stück überweisen, sondern kündigt mit der ersten Quartalsabrechnung Ende Oktober 1989 an, den Betrag über die nächsten 3 Monate abzustottern. Und selbst Das klappt nicht. German und Grabosch zahlen immer wieder anteilige Chargen aus, aber nie die gesamte Summe. Und in der Zeit hat ja Reline die ganze Zeit Einnahmen. Es kommen ja weitere Verkäufe dazu. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hatten sie ja fast keine Unkosten. Gut, sie haben die Packungen produzieren lassen müssen, aber das verdienen sie ja wieder rein. Das wird ja eh abgezogen. Und ansonsten haben sie noch ein paar Anzeigen geschaltet und ein bisschen Arbeit reingesteckt, aber das war's schon. Ja, die eigentliche Arbeit hat ja das Entwicklerteam getan. Anfang 1990 stehen Alexander und Co. bereits 50.000 D-Mark zu, von denen sie nur die Hälfte tatsächlich erhalten haben. Was ist da also los?
Ich hatte Holger mal darauf angesprochen, wie das jetzt nun aussieht mit dem Finanziellen. Und er meinte, ja, nee, das wurde alles verrechnet mit dem Händler Raschwert. Ich nehme mal an, dass da irgendwelche Kredite gegeben wurden für die Entwicklung von dem Händler an Reline. Und das wurde halt erstmal abgegolten mit dem Geld. Das war die Begründung von Holger Germann.
Wir haben dann Thomas Meyer-Toberens gefragt von Magic Bytes, was der dazu meint. Und der meint, naja, so generell, die schwierige Situation der kleinen Publisher und Entwickler in Deutschland lag einerseits an den Kosten, aber auch daran, dass das Machtverhältnis zu den großen Vertrieben, die wir anfangs schon gesagt haben, so asymmetrisch war. Die konnten die kleineren Firmen halt am ausgestreckten Arm verhungern lassen, wenn die wollten. Er spricht hier über die Vertriebspartner von Magic Bytes, also Ariolasoft bzw. Bertelsmann, aber das wird ja für den Vertrieb von Reline, Rushware genauso gegolten haben.
Das war bei allen deutschen Spieleherstellern letztendlich im Nachhinein das Problem. Die Kosten waren gewaltig. Der Erfolg war nicht vorhersehbar, weil es ja basiert darauf, ob man in die Top 10 reinkommt oder nicht. Konnte keiner vorher sagen. Und das war dann auch so eine stiefmütterliche Behandlung auch der Großhändler letztendlich. Wie Bertelsmann hatte dann doch die Priorität gegenüber den amerikanischen Herstellern. Ich habe da auch mal gefragt, warum werden die so gepusht? Und da wurde mir auch dann offen gesagt, wir haben so hohe Garantien abgeben müssen, um überhaupt diese europäischen Lizenzrechte zu bekommen, wie zum Beispiel Electronic Arts. Da haben wir so hohe Garantien abgeben müssen. Wir müssen die so pushen, wir müssen Regale vollstellen, jeden Monat in den Kaufhäusern. Also wenn sich das nicht so als Top-10-Hit von selbst entwickelt, können wir da nicht noch groß pushen.
Wir konnten jetzt nach all diesem zeitlichen Abstand nicht genau klären, warum Reline beginnt, die Auszahlungen an das Team auszusetzen. Wie gesagt, der Holger Germann ist schon tot. Und Uwe Grabosch hat sich auf unsere Anfragen nicht gemeldet. Also die beiden, die unmittelbar dabei waren und das hätten beantworten können, konnten wir nicht befragen. Aber nach unseren Recherchen und den Dokumenten und den Gesprächen, die wir hatten, erscheint uns folgendes Szenario wahrscheinlich. Dass die Zahlungen schuldig bleiben an das Team, war unserer Einschätzung nach kein vorsätzlicher Betrug. Reline hat ja das recht nachvollziehbar in den Quartalsabrechnungen dokumentiert. Sie haben auch im ursprünglichen Vertrag mit dem Team das Recht für eine Buchprüfung zugesichert. Das wäre schon sehr riskant, wenn sie das tatsächlich gefälscht hätten. Sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass dem Holger Germann und dem Uwe Grabosch tatsächlich das Geld gefehlt hat. Und wie du schon sagtest, das, obwohl Oil Imperium so erfolgreich war und sie ja so wenige Kosten hatten. Also wo ist das Geld hin? Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Reline zu dem Zeitpunkt Verbindlichkeiten bei Rushware bzw. Softgold hatte, also bei ihrem Vertriebspartner. Denn vermutlich haben ihnen die Gütesloher Geld für die Entwicklung von Spielen vorgeschossen und diese Vorschüsse dann immer wieder verrechnet mit den Einnahmen der Spiele, die Reline über sie rausgebracht hat. Ein starkes Indiz dafür ist die US-Version, diese Black-Gold-Version, die das Team im Juli 1990 erstellt. Wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, da liegen die schon tief im Streit mit Reline wegen ausstellender Zahlungen. Da fragt man sich, warum machen die überhaupt noch was für die Firma, die ihnen so viel Geld schuldet? Die machen es deswegen, weil die Vereinbarung, diese US-Version zu erstellen, gar nicht über Reline getroffen wird, sondern über Softgold. Da gibt's auch einen Brief vom Rainbow Arts-Chef Mark Ulrich auf Softgold-Briefpapier. Vom 31.05.1990, der sagt dem Team zu, ihnen 8.500 D-Mark im Namen und für Rechnung der Firma Reline Software GmbH Hannover zu tätigen. Und diese Zahlung sei allerdings als weitere Rate auf noch ausstehende Lizenzansprüche gegen Reline zu verstehen und bedinge keine neuen Forderungen gegen Softgold oder Reline. Also hier verschwimmt schon die Unterscheidung, was ist Reline, was ist Softgold. Hier handelt Softgold im Namen von Reline. Und auch die Schulden, die hier zugestanden werden, die Verbindlichkeiten, die hier zugestanden werden, werden hier von der Softgold ausgesprochen im Namen von Reline. Das Team um den Alexander und den Thomas, die sehen das als Chance, hier mit wenig Aufwand diese US-Version zu erstellen und dann wenigstens noch einen Teil ihres Geldes reinzuholen. Aber Thomas hat uns gegenüber gesagt, er kann nicht mehr nachvollziehen, ob diese 8.500 D-Mark jemals gezahlt wurden. Kann sein, kann nicht sein. Es gibt einfach keinen Beleg dafür. Wo ist dann das Geld stattdessen hin verschwunden? Was hat denn Reline damit gemacht, wenn sie, wie gesagt, so wenig Kosten hatten für Oil Imperium? Naja, die Vermutung liegt nahe, dass das Geld in andere Reline-Projekte geflossen ist. Das war dem Geldgeber, dem Gläubiger, also der Softgold, herzlich egal, ob die Reline wirklich Geld in Oil Imperium gestellt hat. Oil Imperium macht halt Geld, jetzt sieht Softgold eine Chance, hier wieder Vorschüsse zurückzubekommen und behält das Geld ein und damit hat Reline dann nichts, was sie an ihr Team auszahlen könnten. Und Reline hat, wir haben es vorhin schon mal kurz gehört, ja massenhaft Projekte in der Entwicklung in dieser Zeit. Eigene, die sie intern programmieren, welche diese externen Auftrag geben. Nur mal ein Beispiel. Schon Anfang 1988 taucht in der Korrespondenz von Holger Germann mit Thomas Kruser ein Spiel namens Adventures in Arabia auf. Das ist zu dem Zeitpunkt offenbar noch in einem sehr vagen Konzeptstatus. Aber das findet man auch in der 88er Planungsliste von Reline. Das wird 1989 in mehreren Presseberichten erwähnt, dass es sich in Entwicklung befände. Und Ende 1989 taucht Adventures in Arabia sogar in einer Ankündigung von Reline auf. Da wird es ein bisschen genauer beschrieben als eines von zwei kommenden großen Projekten. Das andere ist Legend of Fergale. Und es soll ein Story-Adventure werden, das erstmals technische Features einbaut, die die Möglichkeiten von Amiga, ST und IBM voll ausnutzen. Reline verspricht viele Actionsequenzen, knifflige Rätsel. Man wolle den Begriff Adventure neu definieren. Dieses Spiel, Adventures of Arabia, erscheint nie. Und es ist gut möglich, dass Reline darin letztendlich über 1,5 Jahre Vorschüsse versenkt, die dann halt irgendwann zurückzuzahlen sind. Es ist, wie gesagt, Spekulation. Wir wissen nicht, ob es dieses Spiel ist, ob es andere sind. Es sind auch viele andere Spiele auf der Strecke geblieben, die Reline mal angeschoben hatte. Aber es sieht so aus, als wäre Oil Imperium schlichtweg in diesem Fall das Spiel, das dann halt das Geld einspielt, das Reline Softgold schuldet.
Schon ganz schön crazy, diese Verschränkung zwischen den Firmen und mit welcher Selbstverständlichkeit da Softgold für Reline spricht. Du hast ja einen der früheren Mitarbeiter von Rainbow Arts gefragt, wie die beiden Firmen zueinander standen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter hat gesagt, das war eine Tochter. Also das ist jetzt nichts, was sich irgendwie erhärten ließe. Das ist wahrscheinlich eine falsche Erinnerung. Aber ich finde, es ist ja ein starkes Indiz, dass jemand intern bei Rainbow Arts gedacht hat, die Reline wäre eine Tochter. So war das Verhältnis zwischen den beiden im Binnenverhältnis. Die haben halt gemacht, was die Gütersloher gesagt haben, nehme ich an.
Ja.
Und waren denen halt ausgeliefert.
Also wie schwach die Position von Reline da auch am Anfang gewesen sein muss, zeigt ja auch die Tatsache, dass im Reline-Portfolio Spiele von anderen Herstellern erscheinen. Wir haben das schon für Magic Bytes beschrieben, aber auch Rainbow Arts Spiele erscheinen über Reline. Hard and Heavy zum Beispiel, das ist der Gianna Sisters Nachfolger, das ist ein Rainbow Arts Spiel. Da hat Reline nichts damit zu tun, die haben nichts mit der Entwicklung zu tun, das entsteht nicht bei denen, aber es wird über Reline veröffentlicht. Bei ihnen taucht es im Portfolio auf. Das hat Rainbow Arts halt einfach diktiert. Die haben dann gesagt, ja gut, also das ist Spekulation, aber so oder so, das Verhältnis war dergestalt, dass Rainbow Arts dann halt ein eigenes Spiel bei denen veröffentlichen konnte.
Eins, das sie nicht in ihrem eigenen Portfolio haben wollten.
Genau, das ist der Punkt. Eins, das sie nicht selber im Portfolio haben wollten.
Wegen möglicherweise rechtlicher Konsequenzen. Naja, egal. So oder so, es ist wie immer, Leidtragende sind die Entwickler. In dieser Zeit in Deutschland haben wir in vielen Fällen, wo wir mit Entwicklern gesprochen haben, Leuten, die die Spiele erfunden haben, ist es eine ähnliche Geschichte, eine traurige Geschichte, dass die ihr Geld nicht bekommen haben oder wenig Geld bekommen haben. Und hier sind die Macher von Oil Imperium auch die tragischen Helden dieser Geschichte. Im Februar 1990 übertragen die vier Teammitglieder in einem internen Dokument die Rechte an ihren Forderungen an einen von ihnen, den Thomas Kruser, spezifisch zu dem Zweck, dass der die auf dem Rechtsweg durchsetzt. Dass da nicht alle einzeln klagen müssen, sondern dass sie da geballt auftreten können. Auch der Peter Fröhlich, der die C64-Version gemacht hat, hat offenkundig auch kein Geld bekommen. Der ist ja keiner dieser vier. Der geht auch zum Anwalt. In der letzten Abrechnung an das Team für das vierte Quartal 1990, die Holger Germann im April 1991 schickt, belaufen sich die Gesamttantiemen, die den Vieren zustehen, auf 79.792 Mark und 13 Pfennige. Inflationsbereinigt wäre es heute ungefähr die gleiche Menge in Euro, also 78.000 Euro etwa. 44.870 Mark davon wurden ausbezahlt, knapp 35.000 Mark sind noch offen. Insgesamt, sagt Thomas Kruser, geht es am Ende um etwa 40.000 Mark, die Reline dem Team schuldig geblieben ist. Und die gibt es dann einfach nicht mehr, ja? Die bekommt das Team nicht mehr.
Wir haben es dann damals hingenommen. Also wir hatten auch anwaltliche Beratung in Anspruch genommen und irgendwie war uns halt als Studenten dann keine Rechtsschutzversicherung, das finanzielle Risiko auch einfach zu groß dann.
Ich meine, wir haben ein bisschen was dran verdient.
Ja, genau.
Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da ganz null rausgegangen sind, aber es hätte ein bisschen mehr sein können.
Ja, wie geht's dann weiter mit Reline? Die bringen nach Eulimperium ja noch eine Reihe weiterer Spiele auf den Markt. 1989 zum Beispiel Hollywood Poker Pro, den Nachfolger zu Hollywood Poker und das schon besagte Window Wizard. Das ist ein sehr hübsch aussehendes, aber ziemlich banales Actionspielchen, das der Holger Germann und der Uwe Grabosch in der Zeit gemacht haben. Und dann gibt's noch zwei recht ambitionierte, aber eher altmodische Rollenspiele, Legend of Firgale und Fate Gates of Dawn. Aber auch zu den Wirtschaftssimulationen kehrt Reline nochmal zurück, denn 1991 rauft sich Reline wieder mit Magic Bytes zusammen.
Man setzte sich wieder zusammen und wir haben eine neue Vereinbarung getroffen, die für alle an sich gut war. Und es gab dann so Spiele wie Dynatech, Bing und Bing 2. Dynatech basierte an sich auf Eulimperium-Algorithmen. Es war aber ein vollständiges Reline-Produkt, allerdings unter dem Magic Bytes-Label veröffentlicht.
Dynatech, das ist so eine Art Eulimperium im Weltall. Und unter eigenem Label veröffentlicht Reline 1992 außerdem noch Centerbase. Das ist eine Science-Fiction-Immobilienhandelssimulation auf einer Raumstation. Und in beiden Fällen ist die DNA von Eulimperium da noch spürbar. 1992 ist auch das Jahr, wo der Holger Germann dann doch noch zum Grundwehrdienst muss. Da wird er für 12 Monate eingezogen, mit 23. Und für seine Reline Software GmbH ist das dann auch das Ende. Die wird im März 1993 aufgelöst. Aber sobald er dann wieder aus dem Militärdienst zurück ist, macht Holger Germann trotzdem weiter mit neuem Partner. Olaf Patzenhauer hat er gefunden, mit dem hatte er gemeinsam das Dynatech programmiert. Und die beiden entscheiden jetzt zusammenzuarbeiten, aber Germann ist von der Firmengründung geheilt. Der will keine dritte Firma aufmachen, sondern die machen jetzt separate Personengesellschaften und nutzen das Label Reline jetzt gemeinschaftlich. Also es erscheinen in den 90ern weitere Spiele unter Reline, aber das ist keine Firma mehr. Das ist nur noch ein Markenname. Und das Spiel, das die beiden gemeinsam entwickeln, ist Bing. Bing, wie auch immer man das ausspricht. Also auch wieder eine Wirtschaftssimulation, die aber auch die andere Kernkompetenz von Reline mit reinnimmt, nämlich leicht bekleidete Frauen, die aus Hollywood Poker, ist halt jetzt eine Wirtschaftssimulation in einem Krankenhaus mit leicht bekleideten Frauen. Müssen wir auch irgendwann mal behandeln. Das ist ein bizarres Spiel, aber es ist überraschend erfolgreich. Das erscheint über Magic Bytes und das wird dann zu Relines zweitem Erfolg. Eigentlich sogar zu seinem größten Erfolg, viel größer als Eulimperium und das zu einer Zeit, wo die Firma eigentlich schon gar nicht mehr existiert. Die Grafiken übrigens für Bing stammen vom deutschen Haus- und Hofgrafiker Celal Kandemiroglu und werden über Magic Bytes in Auftrag gegeben. Und deswegen hat uns der Thomas Meyer-Toberens erzählt, dass sie zwischen Gütersloh und Hannover ein ganz originelles Arrangement finden.
Ich kann mich auch noch recht gut an unseren internen Disketten-Express erinnern. Das Ganze war ja vor der Zeit des Internets und es gab immer wieder Situationen, wir brauchten ein Master schnell, wir brauchten ein Update schnell und dann ist Holger in Hannover in den Zug gestiegen, hat eine Diskette irgendwo unter den Sitz geklebt, hat uns dann angerufen und gesagt, hier, in Gütersloh geht ihr dann in den Zug und der Sitz ist es und dann haben wir das dann schnell rausgeholt Und das funktionierte auch in beide Richtungen. Also wir haben dann in Gütersloh die Grafiken auf den gleichen Weg in Richtung Hannover gebracht. Also als Upload sozusagen.
So toll.
Nun ja, also der Holger Gehrmann und sein neuer Kompagnon, der Olaf Patzenhauer, die legen dann nochmal mit Bing 2 nach. Das ist 1999. Diesmal ist es dann eine Wirtschaftssimulation in einem Ferienclub. Aber das kann jetzt nicht mehr an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Und mittlerweile ist der Thomas Meyer-Toberens von Magic Bytes in die USA ausgewandert. Und auch Holger Gehrmann lebt zeitweilig in den Staaten. Und dort macht er dann keine Spiele mehr, sondern arbeitet als Programmierer für eine Airline. Und im Jahr 2008 stirbt er schließlich beim Sturz aus dem sechsten Stock eines Hochhauses mit 39 Jahren.
Derweil in Deutschland versuchen Thomas Kruser und Tobias Richter während des Informatikstudiums, das sie weiterführen und trotz des Ärgers mit Reline noch weiter in der deutschen Spielebranche Fuß zu fassen.
Danach haben wir beide noch dieses Cubulus gemacht, was ein gigantischer Erfolg war. Das war halt so Rubik's Cube zu der Zeit und das versucht halt auf 2D zu machen.
Genau. Ich hatte mit einem anderen Kommilitonen, der an Olympium nicht mitgewirkt hatte, sind wir dann eher so im Bereich PC-Entwicklung gegangen, also außerhalb der Spieleentwicklung. Das war für einen Falken Verlag. Die haben Lernspiele gemacht, da haben wir halt die Programmierung drunter gemacht, irgendwie Grammatiken für Französisch, ich glaube Spanisch war auch dabei, eigentlich nur so die Engine programmiert. Die hatten dann umgeschulte Lehrer. Die waren umgeschult als Lernsystemanalytiker, nannte sich das damals. Die haben dann die Inhalte da reingebaut. Ja, wir haben halt so eine Engine für die programmiert. Und die waren dann, glaube ich, auch tatsächlich auf Olympium aufmerksam geworden und hatten dann die Idee, auch sowas Ähnliches zu machen. Airline. Und das hatte ich dann, Christian heißt der Kommilitone. Dann haben wir das programmiert, Christian und ich. Und Tobias hat die Grafiken dann dazu auch gemacht.
Tobias gründet dann seine eigene Grafikagentur, die betreibt er bis heute. Er bleibt damit der Branche treu. Aktuell erstellt er unter anderem mit seinem Team 3D-Raumschiffmodelle für Star Trek Online. Und Thomas zieht aus den Erfahrungen mit Oil Imperium eine ganz andere Konsequenz.
Ich habe nach dem Informatikstudium noch Jura studiert und bin heute Richter. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir damals halt wenig Geld gesehen haben, dass ich mich dann so ein bisschen auch für das Rechtliche dahinter interessiert hatte.
Das ist wirklich also eine Fußnote der Geschichte, dass der dann Richter wird, damit sowas nicht nochmal vorkommt.
Das hast du gesagt.
Das habe ich gesagt, das hat er nicht gesagt, genau. Und Alexander hat nach seiner Ausbildung ebenfalls noch BWL studiert und kümmert sich heutzutage in erster Linie um eines der Güter seiner Familie.
Es gibt verschiedene Schlösser und Sitze, sage ich mal, von den Schulenburgs. Wolfsburg zum Beispiel ist ein Sitz, dann gibt es aber auch noch hier im Osten einige, in Ostdeutschland. Und ich bin halt jetzt hier in Angern, das ist in der Nähe von Kolbitz, zwischen Kolbitz und Magdeburg. Und das war ja alles kommunistisch enteignet worden und das habe ich nach der Wende zurückgekauft. Und letztlich habe ich das Haus wieder saniert und mache hier auch ein bisschen Landwirtschaft, Ökolandwirtschaft und habe auch Wald und so. Ja, so in der guter alter Tradition habe ich das halt wieder ja, reanimiert, das Ganze.
Und auch er hat den Bezug zu Spielen nicht ganz verloren. Über sein Unternehmen Escape Venture betreibt er Escape Rooms an 4 Standorten in Deutschland, die er, alter Game Designer, selber designt hat.
Tja, und dann bleibt uns nur noch festzuhalten, was ist denn mit Oil Imperium dann weiter passiert? Denn in den 90er Jahren kursierten immer mal wieder Gerüchte über einen Nachfolger, ein Oil Imperium 2. Ende der 90er betreiben der Holger Gehrmann und der Olaf Patzenhauer für ihre Marke Reline eine Webseite und da eröffnen sie ein Diskussionsforum, um Ideen für Oil Imperium 2 zu sammeln. Aber dieses Forum wird dann wieder geschlossen, nachdem sich der Gehrmann öffentlich darüber ärgert, dass Konkurrenten daraus Ideen klauen würden. Das ist ein bisschen strange. Jedenfalls kündigen sie später auf der Webseite dann nur vage an, dass ein Nachfolger durchaus im Bereich des Möglichen sei, aber konkreter wird das nie in dieser Ära. Und so wandern die Namensrechte dann schließlich an die G-Labs GmbH aus dem Rheinland und die macht damit ein Browserspiel namens Oil Imperium Online. Das erscheint 2006 und orientiert sich inhaltlich an diesen typischen Free-to-Play-Browserspielen, die halt in dieser Ära wie Pilze aus dem Boden schießen. Das wird ursprünglich gepublished über 4players.de und geht dann im Jahr 2010 an den Publisher BitComposer, weil die bei G-Labs bei dem Entwickler einsteigen. BitComposer verkauft es 2013 dann nach Amerika an die Archangel Studios und da wird es bis heute betrieben. Also Eulenpelm Online kann man nach wie vor spielen, wenn man das möchte. Und in den 2000ern erscheinen dann noch zwei Nachfolger im Geiste. Klaus Starke entwickelt 2001 Oil Tycoon, das wird über Blackstar veröffentlicht. Und 2005 dann auch noch die Nachfolger Oil Tycoon 2. Und das ist dann eine Wirtschaftssimulation, genau wie man die sich vorstellt, nach dem deutschen Muster. Da gibt's dann endlich all das, was uns in Oil Imperium immer gefehlt hat. Da kann man Kredite aufnehmen, da kann man an der Börse spekulieren, da kann man endlich Tanker kaufen und Pipelines bauen. Da stellt man Personal ein, um dessen Nahrungsversorgung man sich kümmern muss. Da kann man Ausrüstung kaufen oder leasen, da muss man Forschung betreiben und kann sogar Städte ausbauen. Es ist ein viel größeres, aber auch viel weniger elegantes und relevantes Spiel, das Oil Tycoon.
Ja, Mensch. Ich habe noch ein total absurdes Spiel bei der Recherche gefunden, das heißt Oil Magnate. Hast du das gesehen? Das war also auf die Gefahr hin, mich zu blamieren. Ich finde das nirgendwo mehr in irgendwelchen Datenbanken, aber es gibt auf Webseiten und auf Facebook davon Bilder und das ist ganz offenkundig eine Anlehnung an Oil Imperium. Das ist von einer Firma namens Swiss Players und das ist gepublished von einer Firma, die heißt, halte ich fest, Retro Line. Wie Reline und so. Das hat offenkundig die gleichen Elemente, nur mit einer neuen Grafik. Könnte ein Fanprojekt sein, aber es ist wohl in diesem Indie-Bereich von Xbox Live auf der 360 erschienen.
Ah ja, okay. Nee, das ist mir nicht untergekommen. Also ich meine, es gibt natürlich auch heutzutage noch Spiele im Ölbereich, auch Management-Spiele im Ölbereich.
Massenhaft.
Ja, ja.
Ich habe, glaube ich, 15 Free-to-Play-Idle-Games mit Ölthema gefunden.
Es gibt auch ein Spiel von 2016 aus Österreich, Oil Enterprise heißt das. Das ist also auch genau das, eine Management-Simulation im Ölbereich. Aber diese modernen Spiele sind natürlich reinrassige Wirtschaftssimulationen. Das heißt, die sind vollgepackt mit Systemen und Dingen. Das ist alles was ganz anderes, als das Oil Imperium war. Und im Vergleich dazu, also ich habe in das Oil Tycoon von 2001 nochmal eine Weile reingespielt. Das ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber wenn man das eine Weile spielt, dann weiß man die schlichte Eleganz von Oil Imperium doch wieder zu schätzen. Ich finde, das Oil Imperium, es ist kein perfektes Spiel, aber das ist in seiner Zeit, erstens, das müssen wir nochmal explizit sagen, ein wirklich schickes, schönes Spiel. Hat auch schöne Musiken, damit wir das nicht ganz ignorieren, spielen wir hier nochmal die bekannteste Musik ein. Das ist nicht das Titelthema, sondern die Musik, die spielt, wenn man nach Öl bohrt. Die klingt so auf dem Amiga. So, wollen wir nicht vergessen haben, dass es auch diese hübschen Musikstücke hat. Also es ist ein schönes Spiel, das als Mehrspielerspiel wirklich Freude macht und das halt vor allem nicht mehr sein möchte, als es in der Lage ist zu sein. Gefällt mir gut.
Ja, und ein Wirtschaftskrimi.
Naja. Ja, den wir an dieser Stelle jetzt fertig erzählt haben, das ist ja nun auch lang genug geworden, diese Folge. Wir hoffen, das hat euch trotzdem bei der Stange gehalten und auch wenn es ein bisschen detaillierter wurde, die Entwicklungsgeschichte trotzdem unterhalten und gefallen. Teilt es gerne mit. Wir freuen uns, wenn ihr uns in unserem Forum auf stayforever.de besucht oder auf den anderen Kanälen, auf Patreon, auf Steady oder auch per E-Mail uns Feedback dazu gebt. Discord natürlich nicht zu vergessen. Wir freuen uns darauf, was ihr für Erinnerungen an Oil Imperium habt und wie euch die Folge gefallen hat.
Und ich möchte noch all den Interviewpartnern danken, die hier zu Wort kamen und auch denen, die nur Hintergrundinformationen geliefert haben und die nicht zitiert wurden in dieser Folge. So, jetzt reicht es. Schluss.
Genau, diese Quelle ist versiegt.
Endlich noch ein Ölwitz, Christian.
Das musste doch sein. Ah. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Rest des Tages. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.